Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast mit mir, Christian Eichler. Hi. Und bevor ich hier weiterrede, lasst alles stehen und liegen und schreibt mir eine E-Mail, katzpodcast@yahoo.com oder eine Direktnachricht auf Twitter mit einer Frage, die wir hier mal in einer dieser Folgen besprechen sollen. Denn morgen werde ich mich schon wieder mit Lukas und Wolfgang zusammensetzen und die nächste reguläre Folge aufzeichnen. Und da hätten wir zum Beispiel Raum, um über eure Fragen zu sprechen. Und wir zeichnen sowieso nächste Woche 3 Folgen Katz auf, höchstwahrscheinlich. Also wäre super, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, wenn ihr uns die schickt. Denn so viel haben wir nicht bekommen bisher. Deswegen musste ich mir immer ein paar Sachen ausdenken. Also falls ihr irgendeine Frage habt, katzpodcast@yahoo.com, die ihr immer schon mal an Wolfgang, an Lukas, an mich stellen wolltet, kann auch was mit aktuellen Filmen zu tun haben oder sowas, dann gerne jetzt sofort die Mail abschicken oder die Twitter-Nachricht. So. Jetzt, wo das aus dem Weg ist, begrüße ich euch erstmal hier, alle, die den Podcast schon unterstützen. Vielen Dank dafür. Ich werde diese erste Mailback-Folge später auch für alle öffentlich machen, damit man so ein bisschen sehen kann, was einen da erwartet, wenn man Katz unterstützt mit 3 Euro im Monat. Worum geht's hier? Was wollen wir hier eigentlich machen? Also, ich habe mir das Konzept folgendermaßen überlegt. Viele andere Podcasts haben ja solche Mailback-Folgen auch, wo Hörerinnen und Hörer Fragen stellen können, dann wird darüber geredet. Die Lage der Nation macht das zum Beispiel in so einem Premium-Format oder auch der Games-Podcast macht das zum Beispiel, The Pod. Und ich fand das eigentlich auch ganz gut. Ich dachte aber auch, es wäre cool, ein Format zu haben, indem wir auch nochmal über andere Kinostarts reden können, die in dem Monat angelaufen sind. Indem wir nochmal über News zum Beispiel reden können, ohne diese normalen Folgen Cuts damit immer so zu zerfasern und da nochmal 10 Minuten drüber zu reden. Und dann wird das alles so lang und hat irgendwie nicht mehr so eine richtige Struktur. Deswegen dachte ich, okay, falls euch auch interessiert, was wir zu anderen Filmen denken, was wir zum Beispiel zu den Oscar-Nominierungen denken und so weiter, dann machen wir das einfach jetzt immer in diesen Extra-Folgen. Wie läuft das jetzt ab? Es ist nicht so, dass ich mich jetzt nochmal extra außerhalb der normalen Aufzeichnungen mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt habe und Fragen beantwortet habe, sondern es ist so, dass wir bevor wir eine Folge Cuts aufnehmen, wir uns nochmal so 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit nehmen und einfach über andere Themen reden und dann schneide ich das hier so hintereinander zusammen. Also ihr werdet gleich verschiedene Gespräche hören, die ich in diesem Monat geführt habe. Ging um unterschiedliche Themen mit unterschiedlichen Leuten, vielleicht auch unterschiedlich qualitativ, müsst ihr entscheiden, wie ihr das fandet. Es gibt Kapitelmarken, die sind in den Podcast-Notes, die ihr finden könnt in diesem Special-Podcast unten. Und falls euch irgendein Thema nicht interessiert, könnt ihr das einfach auch überspringen. Also wie euch das beliebt und könnt mir gerne Feedback schreiben, sollen wir das anders machen. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, man bringt diesen Folgen auch immer wöchentlich raus. Aber das ist, glaube ich, Overkill. Also ich finde es eigentlich ganz cool, sonntags am Ende des Monats kann man sich nochmal irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden nochmal anhören, was es sonst so gab im Monat. Find's eigentlich so ganz cool, wie wir es gemacht haben. Und da ich die Leute jetzt nicht extra dafür bezahlen kann, obwohl es ein Paywall-Format ist, zeichnen wir das halt davor oder danach auf. Genau, das erstmal zum Ablauf. Sonst will ich immer noch ein Update hier geben, wie geht's gerade so dem Projekt, was ist gerade so los? Und da muss man ja also wirklich sagen, dass es dem Projekt unfassbar gut geht. Also das ist ja jetzt ein Monat her, ne? Dass Shots bei Detektor Alpha mal aufgehört hat. Das war für mich ganz schlimm, als mir dann da, ja, das so kurzfristig mitgeteilt wurde, dass Detektor FM den Filmpodcast nicht mehr weitermachen kann, weil kein Werbepartner gefunden wurde. Also das ist bei Detektor FM so, ne, dass für verschiedene Formate, die wir auch selber da starten, geguckt wird, ey, gibt's eine Firma, die einen Werbeblock davor schalten möchte, die einen Werbeblock danach schalten möchte, findet man jemanden. Es gab auch Interessenten, aber es gab quasi niemanden mehr direkt, bei dem man direkt gesagt hatte, okay, ab Januar geht es los und es war klar, dass nach 10 Jahren Detektor FM einfach geguckt werden soll, welche Podcasts rentieren sich noch, welche rentieren sich nicht und so weiter. Und dann wurde eben Katz auch in dieser Phase des nochmaligen Bewertens aller Podcast-Produktionen dann gecancelt, halt leider sehr kurzfristig. Und deswegen, ja, war ich da sehr am Boden zerstört und dachte mir dann so, fuck, wie machst du jetzt weiter? Und ich hatte immer schon mal die Idee vorher, dass man Shots noch hätte ausbauen können, dass man noch über Klassiker hätte reden können, dass man noch vielleicht mehr Interaktion mit euch irgendwie machen kann. Ich hatte da auch immer schon Lust, aber in diesem Konstrukt bei Detektor FM ging es halt nicht so richtig. Ich habe da auch viele andere Podcasts noch nebenbei gemacht und die Redaktionsleitung ja sogar damals noch gemacht. Also ich hatte quasi 3 große Podcast-Projekte. Rush, das war der Gaming-Podcast, Mission Energiewende, das war der Klima-Podcast, Shots, das war der Film-Podcast und dann eben noch die normale Redaktionsleitung und Planung und Abnahme von anderen Geschichten und so weiter und so fort. Das wurde mir dann auch alles irgendwie irgendwann zu viel. Deswegen bin ich dann auch aus diesem Job raus und dachte, okay, ich mache noch Shots und Mission Energiewende und sonst gucke ich mich mal um. Dann wurde Shots leider gecancelt. Und genau, jetzt mache ich gar nicht mehr so viel bei Detektor FM. Jetzt bin ich quasi freier und mache Projekte für verschiedene andere Partner und schaue mich da mal so um, biete auch anderen andere Projekte an. Sieht auch so ganz gut auf, was da noch so in Zukunft passieren könnte. Und dann dachte ich eben kurzfristig, ja, ich hatte ja schon mal diese Idee, dass wir das ein bisschen ausbauen, dann gehe ich jetzt einfach all in und mache das einfach. Wir machen einen neuen Podcast-Feed auf, machen eine Steady-Seite. Mir war es wichtig, dass ihr was kriegt, wenn ihr das unterstützt und dass es nicht so teuer ist. Das waren eigentlich zwei Sachen, die ich mir überlegt hatte. Ist jetzt halt witzig, dass es auch geklappt hat. Das hätte ich halt vorher gar nicht gedacht. Ich dachte wirklich, okay, vielleicht kriegt man irgendwie bis Juni 300 Euro zusammen oder so. Ich habe einfach von mir selbst geschlossen und dachte, okay, man hat schon verschiedene Abos, man zahlt schon Netflix, man hat vielleicht Spotify, man unterstützt vielleicht schon andere Podcast-Projekte und da gibt's eben solche wie The Pod, den Gaming-Podcast, die nehmen 5 Euro im Monat und für 5 Euro kriegt man auch wirklich mega viel, kriegt man fast jeden Tag eine Folge oder bei Inside Moin oder solchen Projekten ist es auch so und ich dachte, okay, ich finde eigentlich 3 Euro ganz cool. 3 Euro kann man gut on top, so ein bisschen, was Disney Plus jetzt auch sich überlegt, ne, mit irgendwie 6,99 Euro, kann man gut on top eigentlich nochmal zahlen, wenn man 5 Euro zahlt, dann wird man als Sponsorin, als Sponsor genannt am Ende und wenn man 10 Euro zahlen will, kann man das auch machen, dann wird man auch immer als Studio-Boss genannt und mir war wichtig, dass es nicht so hoch ist und dass ihr was kriegt. Und dass ihr aber auch was kriegt, von was ich auch nicht nur gerne hören würde, sondern auch gerne machen würde und bei mir ist es ja so, das habe ich echt auch durch die Arbeit an sich erst so rausgefunden nach längerer Zeit. Ich bin voll so ein Mensch, der so eine Deadline braucht. Also ich muss wissen, okay, wir reden nächste Woche über diesen Film. Gut, dann musst du, wenn du noch was dazu lesen willst, halt noch dieses Buch jetzt bis dahin durchlesen. Und dann blätter ich mich da durch und dann habe ich das gemacht und das ist abgehakt und dann machen wir eine neue Folge. Und genauso dachte ich mir, ich würde eigentlich gern mein Wissen aufbessern, was Klassiker der Filmgeschichte angeht. Aber never hätte ich mich jemals hingesetzt und alle Filme von Terrence Malick geguckt, wenn wir nicht die Malick-Folge gemacht haben. Denn ich habe da ja auch noch große Lücken bei vielen Klassikern und dachte, das wäre eigentlich eine geile Sache. So, ich gehe mit zum Beispiel Wolfgang und Lukas nochmal alle Filme von einem Regisseur, von einer Regisseurin durch. Wir reden nochmal darüber, fände ich cool. Und dann dachte ich ursprünglich, dass diese Folgen, die wir jetzt machen, diese Roundup-Folgen, dass es die auch frei verfügbar gibt und nicht die hinter einer Paywall sind. Aber dann dachte ich, vielleicht ist auch so ein Format ein bisschen wenig, was ihr kriegt für 3 Euro im Monat, vor allem auch so in der Erinnerung. Ne? Dann ist die erste, letzte Klassikerfolge schon so lange her, dann weiß man gar nicht mehr, warum unterstützt man das überhaupt und so weiter. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn die sich so abwechseln, alle 2 Wochen kommt dieses Mailback-Format und kommt so ein Klassikerformat und ihr kriegt wirklich was. Es sind jetzt keine mega krassen Sachen, aber es sind schon coole Sachen, die wir sonst nicht gemacht hätten. Und das muss man auch sagen, dass wirklich der absolute Großteil von euch, der das unterstützt, das Projekt zahlt 3 Euro. Also das scheint auch wirklich so genau dieses Paket zu sein. Das erste also die erste Schwelle, auf der man was kriegt, habt ihr auch alle genommen. Also das hat so ganz gut funktioniert. Wir sind jetzt bei 580 Euro im Monat. Das ist sehr, sehr viel Geld, finde ich, für einen Monat, den wir dieses Projekt jetzt machen. Und ich verteile das jetzt so, dass 100 Euro davon an Wolfgang und Lukas gehen, die mit mir über Terrence Malick gesprochen haben. Also wenn man quasi dezidiert in so einem Hinter-der-Paywall-Format, auf das man sich auch vorbereiten muss, zu Gast ist, dann kriegt man Geld. 50 Euro pro Person ist jetzt nicht so viel, aber immerhin was. Die anderen 100 Euro, nicht, was heißt die anderen 100 Euro? Also 100 Euro gehen an die. 100 Euro habe ich geblockt für Technik und Fahrtkosten. Wir sind ja mit dem Podcast bei Podigy. Die nehmen so 25, 30 Euro im Monat, wenn man ja relativ viel Speicherplatz braucht und wenn man Statistiken und sowas ein bisschen immerhin haben will. Also die gehen da so 30 Euro gehen da ab und dann sind wir irgendwie 70 Euro Technik und Fahrtkosten. Ich muss jetzt nicht dauernd irgendwie, also ich muss nicht dauernd ein Mikro kaufen oder so, aber sagen wir mal, eins ist kaputt oder so, dann passt es und Berlin sind, also ich wohne ja in Leipzig und oft sind die Pressevorführungen in Berlin und dann muss man halt da irgendwie hinkommen, ne? Wenn es die großen, so ein paar große sind nur in Berlin und die kommen nicht nach Leipzig, da muss ich halt dann hinfahren. Dann da Nahverkehrsticket und sowas und das, genau, zahlen wir dann davon, also übrig bleiben 330 Euro und die sacke ich mir erstmal ein. Genau, die zahle ich mir selber. Ich würde in the long run, falls es immer noch mehr Leute unterstützen, für mich selber gern so in Richtung 600 Euro kommen. Das ist ein Betrag, mit dem ich das wirklich gut machen kann, auch erstmal für lange Zeit, weil ich aber auch nicht mein ganzes Leben, mein professionelles Leben Katz widmen werde. Also ich mache auch noch andere Podcast-Projekte nebenbei, deswegen macht es für mich auch nicht Sinn jetzt zu sagen, wenn wir 2000 Euro kriegen, dann mache ich Katz Vollzeit, weil dafür habe ich einfach auch noch zu viele andere Interessen, die auch so ein bisschen auch ja meinen Horizont erweitern, vielleicht auch für Katz interessant sein können. Deswegen, das ist so ein bisschen mein Ziel, da auf diese Grenze zu kommen. Und das wird dann halt mit den nächsten Zielen irgendwann vielleicht möglich sein. Genau, ich hatte kommuniziert vorher, dass unser nächstes Ziel 750 Euro ist, mit dem wir alle Gäste bezahlen können, aber davon habe ich wieder Abstand genommen. Ich habe es heute nochmal durchgerechnet und einerseits würde das heißen, dass ich die ganze Zeit nur auf 300 Euro sitze für Katz, was zu wenig ist, finde ich, für die vielen Tage, die man am Monat das macht. Deswegen würde ich, glaube ich, also ist es, glaube ich, erstmal gut, wenn ich einigermaßen sicherer hier finanziell im Sattel sitze und dann... Wenn man das dann so zusammenrechnet, bliebe mega wenig für jeden, der hier kommt. Und ich glaube, man braucht irgendwie nicht sagen, ja, du kannst jetzt hier dabei sein in einer normalen Folge Katzen, kriegst 15 Euro irgendwie dafür. Ich glaube, das ist ein bisschen Quatsch. Also deswegen würde ich das ein bisschen höher ansetzen, dass man dann irgendwann sagen kann, okay, 50 Euro kriegt jeder, der dabei ist. Deswegen ist die nächste Funding-Grenze, die ich mir überlegt habe, 800 Euro. Und für 800 Euro würde ich gerne mit euch und uns bei Katz ein Projekt angehen, und zwar das Projekt Cannes und Venedig. Ich würde gerne, dass wir auch, nicht auch, sondern zum ersten Mal in diesem Jahr aus Cannes und aus Venedig berichten können. Für die Berlinale bin ich ja akkreditiert mittlerweile, auch über Katz, das ist cool. Das wird wahrscheinlich schwierig werden in Venedig und in Cannes. Ich habe von Cannes gehört, dass es eh schwierig ist, da überhaupt reinzukommen. Venedig ist, glaube ich, einfacher. Ne, Fahrtkosten und Unterkunft, da könnte man bestimmt so on a shoestring irgendwo in irgendwelchen Hostels pennen und sowas, wäre ich alles für bereit, fände ich halt richtig hammermäßig, das zu machen. Ich hatte gehört, Kino Plus, die wollten doch eigentlich auch nach Cannes, hatten sie mal gesagt. Vielleicht kann ich nochmal andere Filmzeitschriften oder sowas fragen. Wie ist es bei euch? Kann man über euch irgendwie sich akkreditieren lassen? Vielleicht findet man ja so ein paar Partner, wo man sagen kann, wir machen Katz, aber ich schreibe auch für andere oder sowas. Aber um das wirklich anzugehen und alles planen zu können, genau, bräuchte man halt einfach ein bisschen mehr Geld, um da ein bisschen mehr Zeit einfach reinzustecken zu können in die Sache. Genau. Ja, das sind so die Sachen. Also das nächste Funding-Ziel, wir sind jetzt bei, ach stimmt gar nicht, wir sind gar nicht bei, doch wir sind bei 580 Euro, genau. Ich habe aber jetzt mit 530 gerechnet, als ich euch das vorgerechnet habe, weil ich mal so ungefähr denke, dass das, was da auf Steady steht, ist nicht das, was ich kriege für das Projekt. Also da gehen mindestens 30 Euro in irgendwelchen Überweisungskosten nochmal ab und dann noch ein bisschen mehr, glaube ich. Also genau, deswegen so 50 Euro muss man davon wahrscheinlich abziehen. So, ich möchte mich nochmal mega bei euch bedanken, dass ihr das macht. Ich finde es super krass. 175 Leute unterstützen den Podcast finanziell. Ich hoffe, ihr wisst, dass also das wirklich auch aus der Not geboren war, dass ich das jetzt alleine mache und wir das irgendwie versuchen, alleine hinzukriegen. Also es ist nicht so, dass ich versuche, mich dumm und dusselig zu verdienen jetzt mit diesem Podcast. Es ist nicht so, dass ich euch Geld aus der Tasche ziehen möchte für irgendwas. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ah, jetzt haben wir da so ein paar Idioten, die zahlen da irgendwie Geld für und ich mache mir hier, verdiene mir eine goldene Nase. Das ist alles nicht so. Es ist bisher viel, viel mehr Arbeit, als man denkt vielleicht von außen so, ne? Ach, das könnte man vielleicht auch noch mal einmal erzählen. Die größte Arbeit an Katz neben dem ganzen Gucken der ganzen Sachen ist die Organisation, wer die Filme vorher in den Pressevorführungen sehen kann, ne? Also ich muss quasi immer gucken, wo sind die Pressevorführungen, und oft sind die Pressevorführungen so anderthalb Monate vorher, und da muss man sagen, ah, okay, ich würde mit dir gerne im Februar über den Film sprechen, also solltest du vielleicht jetzt schon mal Ende Dezember in Köln auf die Pressevorführung gehen, die ist nämlich am Donnerstag, damit wir dann den Film gesehen haben und so weiter, also dieses Absprechen, Leute kontaktieren und so weiter, das ist halt auch noch ein großer Teil dessen, was ich hier mache und wir hier machen. So, und jetzt habe ich, glaube ich, ganz schön lange hier euch vollgelabert. Ich muss mal überlegen, ob es noch was gibt, zu sagen gibt. Nö, ich glaube nicht. So, also das Projekt geht's super. Ich denke mal nicht, dass das jetzt, also wir sind jetzt bei 85 Euro. Ich glaube nicht, dass wir einen Monat später jetzt bei 1000 noch was Euro sind. Das wird sich jetzt langsamer entwickeln. Aber falls ihr Leute habt, die ihr irgendwie kennt, die das gerne unterstützen würden und so weiter, dann wäre das cool. Nächstes Projekt ist quasi Cannes und Venedig, und dann würde ich irgendwann auch überlegen, ob wir ein Serienformat machen können, in dem wir aktuelle Serien begleiten. Genau, das sind so die nächsten Funding-Ziele, so geht's dem Projekt. Die Resonanz war super krass, also viel, viel krasser als für alles, was ich bisher beruflich gemacht habe, würde ich sagen. Und genau. Das ist es eigentlich. Was erwartet euch jetzt? Ich rede gleich mit, oder ich habe geredet und ihr hört den Mitschnitt mit Lukas Kurstedt und Malte Springer über die Oscar-Nominierungen und über Knives Out und Drei Engel für Charlie und Cats. Danach hört ihr mein Gespräch mit Wolfgang und Lukas über die Rolle von Filmfestivals heute. Das war eigentlich die einzige Frage, die wir geschickt bekommen haben für diese Roundup-Folge. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, schickt die gerne. katzpodcast@yahoo.com ist die Adresse. Über Filmfestivals und über den Film Little Joe. Danach spreche ich mit Creamspeak über die Frage, welche Comedy-Filme, welche Comedians haben die eigentlich geprägt und gibt es Leute, die sie heute schwierig finden, die sie als Kinder aber irgendwie cool finden, worüber darf man noch Witze machen, wie ist das so? Und danach gibt es ein Gespräch mit Katrin Rönecke und Miku Sophie Kümel über die Frage, wir haben ja über Little Women geredet, welche Literaturverfilmung sollte es mal geben? Welches Buch sollte eigentlich mal verfilmt werden? Ne? Also das sind Fragen, die habe ich mir quasi selber ausgedacht, aber genau solche Fragen könnt ihr uns auch schreiben. So, jetzt habe ich tatsächlich 15 Minuten euch vollgelabert. Unfassbar, es ist unfassbar. Naja, so ist es dann halt jetzt. Also viel Spaß mit dem Rest der Mailbag-Folge. Und es geht los mit Malte Springer und Lukas Kurstedt. Hallo.
Hi.
Hallo.
Wir kommen aus der Vergangenheit gerade. Wir haben gerade eben jetzt die Oscar-Nominierungen mitbekommen, sind gerade eben rausgekommen am 13. Januar. Und es ist alles wie immer, hat man das Gefühl. Es sind viele alte Bekannte dabei, viele von denen man gedacht hat, ach, die werden ja wahrscheinlich nominiert. So ein bisschen The Odd One Out mit The Two Popes, von dem ich nur Schlechtes gehört habe, der aber auch ab und zu mal auftaucht. Und sonst natürlich die Rants auf Twitter gehen wieder los. Warum ist nicht X? Warum ist nicht Y drin? Das können wir so ein bisschen natürlich auseinanderdröseln. Seid ihr so Oscar-Leute? Findet ihr das wichtig? Interessiert euch das? Oder nervt euch dieser ganze Oscar-Kram?
Naja, durch den Pencast, den wir ja 5 Jahre hatten, da war ja die Oscars von alleine dann immer mit dem Programm. Da haben wir uns ja dann jedes Jahr auch eine Folge zugemacht, uns mit auseinandergesetzt. Und dadurch bin ich da so ein bisschen reingewachsen in dieses Listen, Gewinner, Verlierer, Auswahl. Aber an sich ist es, glaube ich, gar nicht mal so nötig, finde ich, sowas zu machen. Aber naja, ich finde es irgendwie immer, ich freue mich dann immer ein bisschen so über die Competition und vielleicht so ein kleines Wettspiel oder so Listen machen. So, ich finde das eigentlich mal ganz cool.
Vielleicht kann man das ja so als so eine Hassliebe bezeichnen, weil man ja als Filmschauender, als wie auch immer gearteter Cinephiler ja selbstverständlich die amerikanischen Filme sieht und auch wenn man sie größtenteils irgendwie, weiß ich nicht, verabschiedet oder kritisiert, sie ja dennoch immer noch die Dominante im Kinomarkt sind, dementsprechend auch die Oscar-Nominierung und die Oscar-Veranstaltung an sich ja auch die größte ist, die wir weltweit haben. Das heißt, wir schauen natürlich dorthin, aber immer so ein bisschen wahrscheinlich schizophren nach dem Motto, wir wollen uns das gar nicht anschauen, schauen uns das dann wieder an, um dann vielleicht auch das Recht zu haben, sich darüber so ein bisschen zu beschweren und zu echauffieren. Aber im Grunde ist es ja wirklich tatsächlich wie jedes Jahr. Ich habe mich nur gefragt, gibt es denn diesmal wieder einen Moderator oder eine Moderatorin oder ist das wieder moderationslos?
Nein, nee, zweites Jahr in Folge wieder in niemanden, was auch. Und irgendwo hatte ich gelesen, dass ich mittlerweile keiner mehr traut, nach dieser Kevin Hart-Geschichte, sich da so ins Rampenlicht zu bringen, weil man Angst hat, gecancelt zu werden. Also das glaube ich nicht so ganz, weil ich kann mir sehr viele auch weibliche Comedians vorstellen, die bestimmt keine Angst haben, gecancelt zu werden, wenn sie da die Oscars moderieren. Also es klingt auch wieder für so einen bestimmten Typen Mann, der halt, naja, was heißt, Skelette im Schrank hat, aber halt irgendwelche Tweets mal abgesetzt hat und sowas. Bisschen nachvollziehbar vielleicht bei dieser Kevin Hart-Sache auch, aber ich fände es auch auf jeden Fall besser mit Host. Ich fand das letztes Mal, es hieß ja, das lief ganz gut, ich fand das ganz grauenhaft, da irgendwie ohne Host da immer so zwischendurch kommen Leute auf die Bühne. Aber es ist ja immer ein bisschen cringy und so war auch wieder dieses Nominierungsvideo, wo dann immer so 10 Hanseln im Hintergrund dann halt bei jeder Nominierung halt einmal kurz klatschen mussten und sich so dachte, okay, was soll das? Aber das war auch mehr Diversity auf jeden Fall in der Nominierungsverkündung, als wir jetzt in den richtigen tatsächlichen Nominierten haben. Aber wir können ja mal kurz reinschauen. Für den besten Film nominiert sind Ford v. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, A Marriage Story 1917, über den wir im Podcast gesprochen haben, ja auch in diesem Monat, und Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Ich finde ganz interessant, dass ich alle diese Filme gesehen habe oder hätte schon sehen können, wenn ich nicht überhaupt gar keine Lust auf diesen Ford Ferrari Christian Bale Film gehabt hätte, den ich mir geknickt habe, den ich aber dann hier leider wahrscheinlich noch angucken muss. Also das ist ja manchmal so, dass die Oscar-Filme in Deutschland dann erst so zu den Oscars rauskommen oder nach den Oscars. Das ist hier bei Little Women auf jeden Fall auch der Fall. Mhm. Jojo Rabbit ist, haben wir auch in diesen Monaten eine Folge zugemacht, aber ist zum Zeichnungszeitpunkt jetzt gerade noch nicht draußen, also so ein 2 sind es wieder, aber es sind so die großen der letzten Jahre und natürlich muss man sagen, es sind natürlich auch mit The Irishman und Once Upon a Time so 2 Mammutwerke in diesem Jahr gewesen, die ja auch fast in jeder Kategorie irgendwie drin sind, um die wahrscheinlich nicht drum herum gekommen sind.
Es sind generell total viele Filme dabei, oder vier in dem Fall, glaube ich, die in 10 oder mehr Kategorien nominiert sind. Das finde ich irgendwie krass. Oder ist das jedes Jahr so und ich merke das nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hänge ich ein bisschen hinterher, was so die Mainstreaming amerikanischen Filme angeht dieses Jahr. Ich habe nur 4 von den 9 Best-Picture-Filmen bis jetzt gesehen. Aber ja, da, man hat auch schon gehört in ein paar Casts davor, dass Parasite mein Film des Jahres war. Deswegen darf der von mir aus auch gerne gewinnen. Wäre ja auch der erste, glaube ich, ne? Der erste fremdsprachige Film, der jemals besten Film dann gewinnen würde.
Hat nicht Roma gewonnen? Oder war das? Nee, der Green Book hat
ja gewonnen. Ja, nee, Roma hat nicht gewonnen. Roma hätte der erste werden können.
Das hat ja natürlich Green Book gewonnen. Na, also fremdsprachige Filme, fremdsprachig in Anführungsstrichen, eignen sich ja immer dann tatsächlich dazu nicht zu gewinnen, aber der Regisseur kriegt's immer. Also Boris Bong Joon-ho, Best Director. Wobei er ist gegen Scorsese und Tarantino, ja, weiß man auch nicht so genau. Schwierig. Aber meistens läuft das ja so ab. Aber Parasite hat so einen krassen Hype gehabt und ist so ein krasser Konsensfilm gewesen und auch so besonders, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass der gute Chancen hat. Aber ja, ansonsten, gibt's hier große Überraschungen für euch? Uncut Gems, dass der nicht dabei ist, finde ich seltsam eigentlich, weil der ja so positiv besprochen wurde. Ich konnte ihn leider noch nicht anschauen, aber Malte, du hast ihn schon gesehen und auch geliebt, ne?
Ich habe ihn schon gesehen, einen Wahnsinnsfilm, also richtig krass, ja. Also es ist jetzt schon auf der Liste beste Filme 2020 irgendwie auf der Shortlist für mich und es ist noch nicht mal Mitte Januar. Es ist, ja, also ich weiß nicht, aber der war zulässig für die Oscars, der ist schon rausgekommen in die Kinos in Amerika. Ich war mir da gar nicht so sicher. Okay, also wurde er wirklich gesnappt. Ja, das ist natürlich echt schade, vor allem für Adam Sandler, den ja viele gehandelt hatten und den ich da auch durchaus gesehen hätte, auf jeden Fall. Also jetzt mehr als vielleicht ein Antonio Banderas in Pain and Glory, aber naja.
Ich würde vielleicht einzig den Le Mans 66 im Deutschen, das ist für mich der einzige, der hier so eine wirklich klare Außenseiterrolle irgendwie hat und auch überraschend für mich ist, dass er dort auftaucht, vielleicht weil er, keine Ahnung, das ist der einzige, wo ich tatsächlich überrascht war, alle anderen waren für mich sehr sichere Nominierungen, die jetzt auch auf der Liste sind, von daher, ich würde auch jetzt irgendwie keinen Tipp abgeben können, wer da gewinnt, ich würde tatsächlich nur Le Mans 66 ausschließen, obwohl ich mich dann insgeheim, wenn es jetzt nicht Parasite wird, natürlich darüber freuen würde, wenn ausgerechnet dann dieser das Ding dann gewinnen würde, aber das ist die einzige Überraschung, ansonsten Business as usual, würde ich sagen, und den Film von, oder mit Adam Sandler, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, von daher, aber Netflix-Produktion, richtig?
Ja. In den USA glaube ich nicht.
Also hier läuft er doch auf Netflix.
Dann, ne? Hier kommt er auf Netflix auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt in den USA ist. Ich sehe hier The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood und Joker und Parasite relativ stark. Hollywood vielleicht nicht so super wahrscheinlich. Was mich wundert, ist Jojo Rabbit, diesen ganzen Buzz, den der Film bekommt. Also das ist ein okayer, wenn man wohlwollend ist, so ein okayer Comedy-Film, der aber für mich halt, also mit dieser ganzen Nazi-Satire-Nummer so ein bisschen daneben greift, weil Taika Waititi hier gleichzeitig noch versucht, so sehr stark zu moralisieren und dann noch so diese Geschichte mit der Jüdin im Schrank zu machen und so ein bisschen Liebesgeschichte und dann gibt's wieder so ein paar dumme Hitler-Jokes. Ich finde, er hat sich so ein bisschen daran verhoben. Also hätte man nur einfach 90-Minuten-Film gemacht mit richtig beschissenen Nazi-Witzen, so, das hätte ich in Ordnung gefunden. Aber dass er dann noch so auf die Tränendrüse drückt und so irgendwie so alles möchte in diesem Film und dann gleichzeitig aber so eine seltsame NS-Beobachtung macht von, ja, alle wollten halt irgendwie in einem Club sein und das war halt so ein bisschen doof, aber naja, sei es drum, so ein bisschen, also es, weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen seltsam, aber gut, da hat der Verleih wahrscheinlich ordentlich, ordentlich gepusht, außerdem ist es sehr doll, finde ich, von Moonrise Kingdom abgekupfert und Wes Anderson hat ja mit Grand Budapest Hotel ja auch schon so einen Film gemacht, der die Nazi-Zeit auch mit thematisiert hat. Also es ist so ein bisschen doppelt, finde ich, fast von Wes Anderson geklaut. Aber naja, das sind die Nominierten für den besten Film. Wir gehen natürlich nicht alle Kategorien hier durch, aber die wichtigsten mal. Bester Schauspieler, Hauptdarsteller Antonio Banderas für Pain and Glory, Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver für Marriage Story, Joaquin Phoenix für Joker und Jonathan Pryce für The Two Popes. So ein bisschen The Odd One Out hier, würde ich sagen. Antonio Banderas fand ich wirklich auch sehr gut in Pain and Glory. Leo muss ja nicht nochmal jetzt seinen Oscar kriegen. Deswegen ist, glaube ich, das Rennen zwischen Adam Driver und Joaquin Phoenix. Könnte mir vorstellen, dass eher der Joker hier das Rennen macht.
Ja, ich habe den Joker ja leider nicht gesehen. Der jetzt hier in 10, 11 Kategorien. Ja, ich muss den, ich habe auch nicht so richtig Bock, aber ich glaube, wahrscheinlich muss man, wenn man irgendwie mitreden will, muss man. Aber von mir aus kann man Joachim Phoenix ja den Oscar ruhig mal geben. Genau.
Also ich halte es ja mit Jean-Luc Godard und sage, Schauspieler sind bessere Requisite. Diese Kategorien, die interessieren mich so gar nicht. Also tatsächlich dann eher die Kategorie Kamera oder Licht oder Spezialeffekte, aber ich weiß, das ist jetzt keine beliebte Meinung, aber Schauspieler weiß ich nicht. Diesen ganzen Fass darum, den ignoriere ich gerne.
Ja, und enthält sich da jetzt hier eines Tipps, finde ich gut. Ich finde auch, dass dass zu oft über Schauspieler gesprochen wird, oder man sagt das immer, wenn man nichts mehr zu sagen hat. Und das natürlich bei den Oscars sind ja auch oft gerade solche Filme leider nominiert, bei denen es sehr viel um Schauspielleistung auch geht. Deswegen, was du gesagt hast, Malte, auch, dass hier so viele Filme in so vielen Kategorien nominiert sind, da hätte man irgendwie mal ein bisschen mehr streuen können. Also zum Beispiel auch Porträt einer Jungfrau in Flammen taucht hier nirgendwo auf. Da hätte man die Hauptdarstellerin einfach mal nominieren können. Die ganzen Leute von Parasite, die da mitgespielt haben, hätten hier auch mal auftauchen können. So, man muss dann nicht, finde ich, jetzt hier Jonathan Pryce da nochmal reinknallen oder Leonardo DiCaprio. So, das ist muss nicht unbedingt sein, voll, aber man geht da natürlich leider nach Star Power. Actress in a Leading Role, Cynthia Erivo für Harriet, habe ich noch nicht gesehen. Scarlett Johansson für Marriage Story, Saoirse Ronan für Little Women, Charlize Theron für Bombshell, auch noch nicht gesehen. Renee Zellweger für Judy, auch noch nicht gesehen. Saoirse Ronan ist wirklich unfassbar gut in Little Women, also wirklich eine der besten Leistungen, die ich seit langem gesehen habe. Können wir auch vorstellen, dass Scarlett Johansson hier das Rennen macht.
Muss ich mich enthalten? Nichts gesehen. Sorry, kann ich gar nichts sagen.
Dann gehe ich nochmal kurz durch die Nebendarsteller. Wir müssen ja das ja auch nicht so lang halten. Tom Hanks, Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins für Two Popes, Al Pacino für The Irishman, Joe Pesci für The Irishman, Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood, der hat ja den Globe gewonnen. Ich würde mich freuen, wenn es Pesci oder, also lieber Pesci als Pacino hier kriegen würde.
Aber muss dann nicht Pesci gewinnen oder tatsächlich die Spezialabteilung, die die Effekte gemacht hat? Also wer gewinnt denn dort?
Ja, das ist dann natürlich die Frage, ne? Aber so, die haben ja witzigerweise, dass sie die Leute nicht jung gemacht haben, sondern einfach nur halt jünger. Ne? So, wir haben jetzt die Effekte, um jemanden wie 50 aussehen zu lassen. Ganz geil. Actress in a Supporting Role, Kathy Bates für Richard Jewell, Laura Dern für Marriage Story, Scarlett Johansson nochmal für Jojo Rabbit, auch ein bisschen Quatsch, glaube ich, Florence Pugh für Little Women, Margot Robbie für Bombshell, da würde ich auch Florence Pugh vielleicht den Oscar geben oder Laura Dern, obwohl sie da sehr doll nochmal die gleiche Rolle gespielt hat wie in wie hieß nochmal diese Serie? Du hast die auch gesehen.
Ich dachte, du sagst Star Wars.
Big Little Lies, glaube ich.
Big Little Lies, genau.
Ist Scarlett Johansson jetzt wirklich in beiden Kategorien? Das ist doch aber, also Freunde, das ist mir ein bisschen zu
Film in diesem Jahr, also, ne, muss man auch sagen.
Also in Jojo Rabbit, sie hat eine sehr begrenzte Screentime, sie hat ja eine ganz klare Funktion als fürsorgende Mutter, die dieses Liebesnarrativ da irgendwie aufbaut, aber ja, also singt ja nicht mal einen Song, also das ist schon ein bisschen wenig.
Das finde ich auch. Zwei Songs sollten es schon sein, finde ich. Die war in Endgame, ne, in Marriage Story und in Jojo Rabbit. Nur zu Recht für Endgame nicht nominiert. Cinematography, das ist dann vielleicht eine Kategorie, Lukas, mit der du mehr anfangen kannst. The Irishman, Joker, The Lighthouse hier nominiert, mal einer, der sonst nicht so viel vorkommt. Roger Deakins natürlich für 1917. Und Once Upon a Time in Hollywood auch. Ich tippe mal, dass sie hier, obwohl Deakins ja immer verloren hat, bis er dann für Blade Runner den Oscar bekommen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die, das ist schon ein bisschen älter, der Film, ich glaube vor 2 Jahren. Aber dass die hier trotzdem ihm den nochmal geben. Man gewinnt ja gerne mal in Folge nochmal im Jahr. Und ich glaube, die Oscars sind so drauf, dass sie sagen, ja, das ist eine unfassbare Leistung für 1917, der kriegt ihn nochmal.
Der muss ihn auch gewinnen. Und ich liefere jetzt gleich auch einfach die ästhetische Begründung hinterher. Nämlich, weil es gibt ja heutzutage aufgrund des digitalen Kinos kaum mehr den Moment, wo wir im Kino sitzen und sagen, wow, wie haben die das gemacht? Weil wir uns eigentlich nur noch vorstellen können, da ist irgendwo so eine Blackbox, da wurden digitale Effekte dann gerendert und das war's. Aber hier haben wir es ja tatsächlich mit einem haptischen Kino zu tun, wo wir das Gefühl haben, wie haben die das verdammt nochmal gemacht? Also das ist, glaube ich, dann nochmal etwas, was so dieses wundersame Element des Kinos hervorhebt und was man in 1917 da eben so bestaunen kann, im Gegensatz zu all den anderen Nominierten. Wobei noch der Leuchtturm selbstverständlich auch, aber ich glaube, 1917 macht's dort.
Ja, 1917 ja für 10 Sachen auch nominiert in 10 Kategorien. Den Oscar dafür gewinnen. Ja. Rest muss nicht.
Der Rest muss nicht sein.
Kauf ich. Den Satz kaufe ich.
Regie ist The Irishman, Martin Scorsese, Joker, Todd Phillips, 1917, Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino und Parasite von Bong Joon-ho. Ich finde witzig, dass hier Scorsese auf Drogen und Scorsese für Arme alle drei nominiert sind, also Scorsese, Tarantino und Todd Phillips. Es ist witzig, finde ich, dass tatsächlich Scorsese und Todd Phillips so in mehreren Kategorien beide nominiert sind, wo der eine ja offensichtlich auch in Interviews immer gesagt hat, ja, ich versuche hier das Kino von Martin Scorsese aus den 70ern nochmal zu machen. Deswegen fände ich es natürlich cooler, wenn Scorsese ihn da bekommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das die typische Kategorie ist, wo man Bong Joon-ho den gibt. Wobei natürlich da sehr große Namen hier drin sind in diesem Rennen.
Ja, Bong Joon-ho sagt ja auch, dass er, dass Tarantino sein Vorbild ist, weil es auch so die Filmauswahl angeht oder beziehungsweise, dass er nur seine eigenen Drehbücher auch verfilmt, so wie Tarantino und ganz viele Mainstream-Projekte auch ablehnt. Das ist wirklich, das ist so ein bisschen die Kategorie, ja, so Männerkino möchte man fast so oberflächlich sagen. Das sind alles so actionige, düstere, sehr, auf jeden Fall sehr männerzentrische Filme, glaube ich, die hier in dieser Best-Director-Kategorie irgendwie drin sind.
Genau, da werden ja auch viele, wurde sich auch aufgeregt, ne, ja, dass Loreen Scafaria für Hustlers nicht drin ist. Ich finde, dafür muss man jetzt keinen Best Directing Oscar unbedingt bekommen, wobei mir der Film gut gefallen hat. J-Lo wurde auch als Snub gehandelt für beste Hauptdarstellerin. Da gehe ich tatsächlich mit. Da hätte man Renee Zellweger oder irgendwen rauskicken können und dann mal, sie ist wirklich grandios in Hustlers. Aber hier fehlt, und ich dachte, die Leute sagen immer, ja, Greta Gerwig muss da rein, weil sie halt auch dieses Jahr wieder einen Film gemacht hat und schon mal nominiert war. Aber ich würde sagen, die hätte auf jeden Fall hier reingemusst für Little Women, weil Little Women auch eine, von der Regiearbeit, finde ich, eine Meisterleistung ist, dieser Film. Der ist halt nur viel kleiner. Also das spielt fast nur in so kleinen Räumen natürlich, wo sich diese kleinen Frauen quasi zusammen unterhalten, zueinander hinlehnen und sowas. Aber wie der Film geblockt und in Szene gesetzt ist, ist wirklich fantastisch. Und sie versucht quasi ja dieses Buch nochmal für sich zu erörtern irgendwie in diesem Film. Also da hätte man hier vielleicht The Joker hätte man hier vielleicht rauskicken können, finde ich, ja. Und dafür Greta Gerwig reinschreiben. Und natürlich Lulu Wang, ne, wäre ganz cool gewesen für The Farewell, wenn sie da mit drin gewesen wäre. Aber es ist ja auch ihr Debütfilm gewesen. Dann lass uns doch noch hier eins machen. Und zwar, wo haben wir es denn? Foreign Language Film. Ah, genau. Da sind auch paar Filme drin, die ich nicht gesehen habe. Ich kenne nur Pain and Glory, also Leid und Herrlichkeit von Almodovar und Parasite von Bong Joon-ho, die natürlich so ein bisschen die anderen überstrahlen. Corpus Christi, Honeyland und Les Miserables, der ja auch sehr gut sein soll. Honeyland hat, glaube ich, das ist ein anderer. Es gibt auch noch Land des Honigs, den hat jemand noch empfohlen in unserem Jahresabschlusskasten. Ich glaube, es ist nicht derselbe Film, aber ja, sind Filme, die man noch aufholen muss, auf jeden Fall, bevor man dann einen Tipp abgibt.
Ja, Les Miserables lief hier zu den französischen Filmtagen auch bei mir im Kino. Ich habe ihn aber verpasst, habe aber nur sehr viel Gutes darüber gehört. Es ist ein sehr hartes Sozialdrama in den Banlieues irgendwo in Paris. Aufstände, Polizei, Armut, Gewalt, sehr gut in Szene gesetzt wohl. Habe ich sehr viel Lust drauf auf jeden Fall. Leid und Herrlichkeit von Almodovar fand ich ja persönlich zum Einschlafen. Du aber ganz gut, ne, Christian?
Ja, ich fand den ganz gut. Man hat mich dann gekriegt ab der Hälfte. Ich weiß halt nicht, ich denke mal, Parasite macht's ja auch. Das ist dann auch meistens so. Das ist dann immer ein bisschen schade, dann wäre es ganz gut, hier noch einen anderen vielleicht reinzuknallen, damit Parasite hier nicht die zwei kriegt, aber wahrscheinlich, denke ich mal, kriegt er den hier auch und überstrahlt dann die anderen, so wie das auch bei Roma, glaube ich, auch der Fall war, der so groß war, der dann auch die anderen fremdsprachigen Filme überstrahlt hat.
Oder im schlimmsten Fall kriegt er den als eine Art Trostpreis, weil er bei den großen Kategorien dann nicht berücksichtigt werden kann, weil, weiß auch immer. Könnte ja auch sein.
Genau. Ja, und das würde ich sagen, war es erstmal mit den Sachen, ne, die anderen Kategorien, da tauchen auch hier wieder fast die gleichen Filme auf. Aber bei Writing, also Original Screenplay, ist jemand nominiert, der einen Star Wars Film gemacht hat, aber nicht den aktuellen, sondern den davor, The Last Jedi, nämlich Rian Johnson. Und wir wollen in diesen Mailback-Folgen ja auch immer so ein bisschen nochmal auf Filme zurückgucken, die wir nicht besprochen haben, in Hauptfolgen von Cuts, das lag bei Knives Out daran, dass das noch in der Zeit zwischen den Jahren war und wir dann den großen, glaube ich, den großen Abschlussfilm-Podcast gemacht haben, oder es war sogar die Folge davor, ist ja ein Whodunit von Rian Johnson mit einem unfassbaren Cast und wir alle drei haben den gesehen und es gibt ja wirklich raving Reviews im Internet und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die Leute wollen Rian Johnson jetzt nochmal so, weil sie den neuen Star Wars so kacke fanden, nochmal so ein bisschen noch weiter pushen als großen neuen Auteur des Blockbuster-Kinos. Malte, dir und mir hat der Film ja nicht so gut gefallen. Wie war das denn bei dir, Lukas?
Tatsächlich war ich in der Presse und war ohne großartige Erwartungen, aber mir hat der Film deswegen gefallen, weil ich ihn tatsächlich zum Blockbuster-Kino sehr wohl zähle, alleine jetzt nicht vom Budget, aber vom Cast und auch von der Ambition, einen Film für ein Mainstream-Publikum sein zu wollen. Und daran eigentlich, glaube ich, genau der Film ist, nachdem wir uns sehnen sollten, während wir ja wiederum die eigentlichen Blockbuster, sei es Marvel, sei es Star Wars, irgendwie in Grund und Boden kritisieren. Das heißt also, im Grunde ist das eigentlich der Film für die Zweifler an dem Mainstream-Kino. Und dahingehend fand ich ihn kurzweilig, spannend, durchaus auch raffiniert, aber, und das weil ich ja vorhin noch gegen Schauspieler gewettert habe, aber in dem Fall mache ich eine große Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber ich fand tatsächlich Daniel Craig, als hätte er wirklich nur darauf gewartet, endlich mal nicht James Bond spielen zu müssen. Und ihn fand ich tatsächlich großartig. Und das trägt diesen Film. Und dementsprechend war er das, was ich an Erwartungen habe an einen Mainstream-Film oder an so eine Art Blockbuster, nämlich Kurzweiligkeit, Intelligenz und vor allem auch irgendwie den Anspruch daran, sein Publikum nicht verarschen zu wollen. Das passiert also aktuell sehr selten und in dem Fall aber schon. Und dementsprechend war ich rundum zufrieden, aber sicherlich kann man ihn im Detail irgendwie zerrupfen. Aber aufgrund dieser Erwartungshaltung war das für mich tatsächlich ein sehr guter Jahresabschluss. War auch, glaube ich, meine letzte Presse in diesem Jahr und dementsprechend ging ich gut in die aus dem Jahr heraus dementsprechend.
In die muggelige Weihnachtszeit, wo man Sweater anhat, so wie in dem Film. Malte, du warst nicht so begeistert.
Nee, ich bin ein riesiger Whodunit-Fan, muss ich sagen. Also eins meiner Lieblingsgenres. Alles mit auch irgendwelchen, ja, Mordgeschichten oder auch so fiesen Typen und tausend Twists ist genau mein Ding. Also schmier ich mir gerne aufs Brot jeden Morgen. Der Film hat mich tatsächlich, ist mal ein doofes Wort, hat mich ein bisschen gelangweilt, weil sich der in der Exposition so lange im Kreis gedreht hat, fand ich, dass bis das da mal losging und bis auch die Story mal die erste, zweite Wendung genommen hat, bis dahin musste ich mir erstmal 45 Minuten anhören, wie Daniel Craig mir nochmal jeden Clou erklärt, den ich aber schon gesehen hatte. Also das, ich fand es ein bisschen schwierig, da reinzukommen, war auch nicht begeistert von den Schauspielleistungen von Daniel Craig. Akzente finde ich immer schwierig, im Kino so aufgesetzte. Das soll ja aber auch alles vielleicht so ein bisschen wissend und augenzwinkernd sein, dass er eben dieser Poirot-Abklatsch ist und deswegen auch so ein bisschen overacten soll, Fragezeichen. Wie dem auch sei, bei mir hat sich der Spaß wollte sich nicht einstellen. Und mal an sich dieses Miträtseln und überrascht werden, das ist ja genau das, warum man in so ein Whodunit reingeht. Und das hat einfach nicht so funktioniert bei mir.
Ja, bei mir war der ein bisschen zu lang und zu zerfasert einfach. Also ich habe da gar nicht jetzt so diese Highbrow-Meinung über den Film. Ich fand das Setup richtig, richtig gut. Ich fand die Einführung der Charaktere am Anfang genial. Ich fand den einen kleinen Twist so zur Mitte, der dann auch ausgespielt wird in so einer längeren Szene, fand ich auch gut. Aber dann gibt's so eine Phase, in der Ana de Armas-Charakter dann mit Daniel Craig und so unterwegs ist und dann gibt's so eine Verfolgungsjagd und so und da ist der Film für mich wirklich komplett eingeschlafen auch. Und ich hatte mir so viele verschiedene Sachen ausgedacht, wie das irgendwie ausging konnte und dann war es halt einer von denen, so ungefähr am Ende. Also das, ich habe dann auch von vielen gehört, ja, dann verstehst du das Genre nicht oder du bist kein Genre-Fan oder dann, weiß ich nicht, der spielt ja genau mit diesen Klischees und so weiter. Ja, hätte für mich noch mehr passieren können und es hätte, das ist eine Simpleton-Meinung, aber hätte 90 Minuten vielleicht sein können, ein bisschen geraffter so, dann ein Film, der so Entertainment einlösen möchte, hätte das dann, glaube ich, bei mir geschafft. Also deswegen fand ich den einfach, ist ja so ein bisschen hinter seinen Erwartungen einfach zurückgeblieben bei mir und ich hatte nicht so dieses euphorische Kinoerlebnis da, genau.
Also ich würde jetzt noch einmal hinzufügen, also abgesehen von den Genre-Debatten, die sicherlich sehr subjektivistisch sind und auch selbst zerfasern, ich würde noch eine letzte Perspektive hinzufügen, die mir deswegen aufgefallen ist, weil sie eigentlich kaum auffällt, aber wir befinden uns ja gegenwärtig gerade im amerikanischen Kino und ich denke jetzt zum Beispiel auch an Drei Engel für Charlie, ja in Zeiten von neuen Formen der Repräsentation und auch vor allem auch von identitätspolitischen Spielereien und ausgerechnet dieser Film, der das ja auch Gott sei Dank nicht zu einem großartigen Thema hat, aber schafft genau eigentlich das, was wir immer wieder uns wünschen, nämlich doch eine sehr lakonische, auch ironisch auf die Spitze getriebene Spielerei mit den Zuschreibungen von Arbeitern und in dem Fall von der Bourgeoisie und in dem Fall der Haushälterin, der Krankenpflegerin etc. Und diese Spielerei ist doch eigentlich etwas sehr Schönes, was auch am Ende dieser letzten Sequenz kulminiert, wo dann die neue Throninhaberin auf dem Anwesen genüsslich ihren Kaffee trinkt, der jetzt in der Tasse ist, die ja davor ja noch dem anderen Gutsherr gehört hat. Das heißt also, der Film riskiert eigentlich im Grunde das Patriarchat zu erneuern, aber es zu einem Matriarchat zu machen und in dem Fall die weiße bürgerliche Oberschicht ein bisschen als das, was wir immer erwarten von ihr, was sie auch sind, nämlich dann in dem Fall scheinheilig, oberflächlich, geldgierig etc. etc. Und das ist doch eigentlich eine ganz schöne Finte gewesen, die am Ende noch hinzugefügt wird, beziehungsweise über den ganzen Film gelegt wird und vielleicht nochmal so eine andere Dimension eröffnet, abgesehen davon, dass man sich sicherlich darüber streiten kann, wie jetzt ein solcher Genrefilm auszusehen hat und wie nicht. Nur so als Ansatz.
Ja, war mir ein bisschen zu on the nose von Ryan Johnson. So, ich fand, er wollte immer dann so ganz, also ich verstehe, den Gag finde ich eigentlich ganz gut, dass man sagt, diese Art von Film spielt ja immer in einem sehr privilegierten Setting und jetzt bringen wir auch mal ein paar unprivilegierte Leute rein, aber ich fand es so ein bisschen, er wollte so sehr, sehr politisch sein, aber ich fand eigentlich, dass es, er hat es dann auch immer wieder erklärt, was jetzt seine politische Ansicht ist und aber ist ein sehr aufwendiger und schon ganz ganz ordentlicher Film, kommt ja auch ein Sequel. Mal gucken, wie echt? Das dann ist. Vielleicht wird es dann. Ja,
oh
ist
je.
Schon, ist jetzt schon in Planung. Und der Cast ein bisschen leicht verschwendet. Ich fand immer in den Gruppenszenen war das wirklich sehr, sehr gut. Das hat man aber auch so schon bei Mind und auch in Star Wars gesehen, dass er das gut drauf hat. Und das hätte man fast noch mehr machen können. Ja, du hast schon ganz kurz, da können wir noch ganz kurz drauf eingehen, Drei Engel für Charlie angesprochen, der ja sehr gefloppt ist. Kristen Stewart spielt da unter anderem mit und ich habe den nicht gesehen, aber die hat er gar nicht gefallen, ne?
Du redest jetzt gerade mit Lukas. Mir, ne? Ja.
Genau.
Mir hat er tatsächlich gar nicht gefallen und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist eigentlich ganz basal, nämlich, dass der Film einfach ein handwerklich unfassbar schlecht gemachter, in dem Fall nur noch B-Action-Movie ist. Das liegt vor allem daran, dass, ich weiß nicht, ich habe gedacht, diese Zerfaserung von Action-Szenen, die haben wir eigentlich nur bei Michael Bay und nicht auch in anderen Actionfilmen. Aber hier haben wir das Gefühl, Kontinuitäten werden aufgebrochen, Schnittfolgen passen nicht und auch irgendwie ist generell alles so ein bisschen trashig, anrüchig. Und natürlich kann man das auch wieder verteidigen und sagen, das soll so sein, weil die TV-Serie so war. Aber ich habe das Gefühl, dass, obwohl der Film, glaube ich, viele Produktionsmittel hat oder einige zumindest, da nichts draus macht, beziehungsweise dahinter niemand steht, der irgendwie eine Ahnung vom Actionfilm hat. Und der zweite Grund ist tatsächlich das, was ich jetzt bei dem Rian Johnson-Film noch ihm zugutehalten würde, nämlich, dass er uns die Identitätspolitik nicht auf die Nase bindet. Aber wenn bei Drei Engel für Charlie der Film schon damit beginnt, dass wir so eine riesige Stock-Footage-Montage haben aus Sequenzen, wo wir Frauen sehen, wie sie etwas vollbringen, also Leistung schaffen und ganz toll sind, dann frage ich mich, was ist das für ein seltsamer Werbefilm und was erwartet Elizabeth Banks, die ja auch die Regie gemacht hat, eigentlich von einer politischen Debatte, die so von ihr aufgezogen wird in einem Film, der das gar nicht braucht, weil die grundlegende emanzipatorische Kraft in diesem Setting, dass drei Frauen als Agentinnen sich gegen die Männerwelt wehren, das herrscht ja schon liegt ja schon dem zugrunde. Und warum muss man das dann noch so unfassbar plakativ machen? Also dieser Film ist insofern positiv sexistisch, als dass er Männer als Lüstlinge, als alte Patriarchaten und die Frauen in dem Fall immer als die gewitzten, zusammenhaltenden, solidarischen Kämpferinnen darstellt. Und ich frage mich, ob das jetzt so die Pike war in dieser Bestrebung nach neuer Repräsentation, ob wir danach anfangen, tatsächlich ein bisschen weiter über dieses Thema nachzudenken, als nur zu sagen, wir vertauschen mal die guten alten Rollen und machen das gleiche Spiel wie immer. Und das hat mich wirklich sehr genervt. Aber vielmehr hat mich tatsächlich genervt, dass der Film an sich einfach handwerklich so miserabel war.
Letzter Film, Malte, du hast auch Cats gesehen. Ja. Ich hatte leider noch nicht die Chance. Wolfgang meint ja, es ist der schlimmsten Filme, den er je gesehen hatte. Handwerklich soll es ja auch grauenhaft sein, aber du warst gar nicht so geschockt, wie du gerne gewesen wärst, oder?
Nee, deswegen bin ich auch sauer, weil man ja von allen Seiten, von jedem einzelnen Menschen gehört hat, dass das hier der schlechteste Film aller Zeiten sein soll. Und was man alles gelesen hat, der Film ist, macht das Kino kaputt, hat das Musical kaputt gemacht, hat Katzen ruiniert, hat wirklich alles ruiniert. Was er angefasst hat, stimmt gar nicht. Also das größte Verbrechen des Films ist tatsächlich seine komplette Mittelmäßigkeit. Also ja, die Effekte sind sehr, sehr hässlich, aber man hat sich auch nach 10 Minuten dran gewöhnt, dass da halt so komische CGI-Männer, Katzen, Menschen-Katzen-Hybrids da irgendwie Hybride über die Leinwand tigern. Das ist dann auch okay. Das ist, ja, die haben halt Hände und trotzdem Fell und Nasen und Schnurrhaare. Es ist sehr, sehr komisch, wirklich. Aber von einem LSD-Trip oder was auch immer, das ist alles total weit entfernt. Also ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Schön war, dass ich den in einem irgendwie 120 Menschen fassenden Cineplex-Saal alleine gesehen habe, also mit meiner Frau, weil wir waren zu zweit die einzigen Zuschauer. Das war
echt?
Ja, um 12.30 Uhr mittags in der Matinee in Leipzig-Grünau im Original mit Untertiteln. Also da, das war mir eigentlich vorher klar, aber hat geklappt. Das war an sich cool. Also du hast halt ein riesiges Popcorn, ziehst die Schuhe aus, weil du alleine bist. Und es war einfach ein guter Tag, so ein guter Film. Ich habe mich irgendwie amüsiert. Und auf dem Papier ist das alles aber ganz, also schlecht, ist schlecht. Aber nicht so schlecht, dass es wieder gut ist. Und darauf hatte ich gehofft.
Ja, schade. Na gut, dann danke, dass ihr mit mir über die Oscars gesprochen habt und über diese Filme.
Ja, bitte.
Sehr gerne.
Und jetzt geht's weiter mit Wolfgang M. Schmidt und Lukas Bawenschik. Hi.
Hallo.
Wir wollen in diesen Folgen auch immer noch darüber reden, was wir sonst so gesehen haben diesen Monat, was keine eigene Cuts-Folge bekommen hat. Und ihr habt beide einen Film gesehen, den ich nur aus, ich glaube, 20 Mails, die ich bekommen habe, um da auf die Pressevorführung zu gehen. Aber ich bin leider nicht hingegangen. Little Joe von Jessica Hausner. Glück ist ein Geschäft, heißt der. Den habt ihr beide gesehen und Wolfgang, du fandst ihn ganz gut, ne?
Ja, der beschäftigt sich mit der Glücksindustrie und geht noch eine Stufe weiter. Es ist ein Science-Fiction-Film, der aber doch schon sehr gegenwärtig anmutet. Es geht darum, dass es ein Unternehmen gibt, das Blumen herstellt, an denen man riechen kann, und dann fängt man an, positiv zu denken, und das verändert also das Bewusstsein dieser Menschen, und es ist auch dann sehr unklar erst, wer hat überhaupt an diesen Blumen gerochen. Das ist ein bisschen dieses Body-Snatcher-Motiv, das da in dem Film vorkommt, und es ist ein sehr subtil erzählter Film. Ich mag sowieso Jessica Hausner, die hat diesen wunderschönen Film Lourdes gemacht, und dies ist auch wieder ein sehr guter Science-Fiction-Film, der auch zeigt, dass Science-Fiction auch sehr günstig und gut produziert werden kann und dass das nicht immer ein Hypermillionenbudget verschlingen muss.
Lukas, wie fandst du den?
Ich mag Jessica Hausner ja auch durchaus. Vor allem Hotel ist ein ganz ausgezeichneter, ja wirklich Horrorfilm. Dieser hier ist sicherlich subtil erzählt, vielleicht an manchen Stellen etwas zu subtil. Er verläuft sich dann so ein bisschen, verliert sich. Ich glaube, er rutscht manchmal eher ins Leere ab. Und diesen Blick auf die Glücksindustrie, das wäre ja durchaus interessant, wenn das im Film mehr wären als so, ja, dezente Verschiebungen in Bezug auf diese Psychologin. Es versucht ja schon in weiten Teilen ein sehr klassischer Genrefilm zu sein, der sich dann aber leider in den Problemen des modernen Genrefilms auch so ein bisschen, ja, einrichtet fast. Also es gibt endlos lange Zooms und diese langen Schwenks und alles, was sie vorher ausgemacht hat. Sie war für mich immer eher eine, sagen wir so, eine Künstlerin von Montage als von eben diesen langen Einstellungen, und das hat mir nicht so sehr gefallen. Und diese Performances, die ja so relativ bewusst entemotionalisiert sind, die was auch Modellhaftes haben, die fand ich auf Dauer sehr anstrengend. Ich verstehe schon, was an diesem Film reizt. Andere Filme von Hausner würde ich eher empfehlen. Dieser hier hat mir nicht so gefallen.
Wolfgang, du hast auch Nein. Achso, ja.
Ja, ich muss noch eine Sache dazu sagen. Also das ist sehr wohl ein anstrengender Film, gewiss. Aber was ich hier so bemerkenswert fand, ist, dass sie eben nur diese kleine Verschiebung vornimmt und damit sich aber doch alles sehr stark ändert. Das entspricht auch meinem Gefühl, wenn ich auf viele Leute treffe oder Dinge beobachte bei Instagram oder in der Straßenbahn einmal sitze, was ich eigentlich selten tue, merke ich gerade. Wir haben ja keine hier. Und wenn ich das aber beobachte, wie dort geredet wird, wie sich verhalten wird, wie man Hallihallo sagt, dann denke ich schon, ist das noch unsere Spezies? Ist da noch irgendwas, hat sich da etwas fundamental vielleicht verändert, was ich nicht mitbekommen habe? Und ich erlebe also zunehmend eine große Fremdheit dem gegenüber, was mir so alltäglich begegnet. Und das, glaube ich, das bringt Hausner sehr gut auf den Punkt, und das ist selbstverständlich die Ideologie, die eingesickert ist in die Köpfe, beziehungsweise die sie inhaliert haben, müsste man hier sagen, in Bezug auf die Blumen, und das ist eigentlich ein sehr schönes Thema.
Ich hätte eine Frage. Du hast von Instagram gesprochen, und ich finde, hier wird ja auch eine etwas merkwürdige Ästhetik bedient, eine, die bei Hausner bis jetzt noch nicht so durchkam. Man hat sehr viel flächige Farben, sehr viel sehr klar aufgearbeitete Farbschemen, also es ist ganz bewusst ein artifizieller Film. Dieses Verkünstelte, ist das nicht selbst stellenweise fast so ein bisschen Instagram-artig? Also ich habe mich oft an so Indie-Filme erinnert, und tatsächlich musste ich mehrfach auch durch natürlich die Präsenz von Ben Whishaw irgendwie an die Ästhetik von sowas wie Paddington denken. Das fand ich alles sehr befremdlich, diese Kombination. Hat sich dir das erschlossen, wofür es diese, ja, sehr starke, sehr nicht unbedingt strenge, aber sehr klare, ja fast Instagram-Ästhetik braucht?
Aber ist das eine Instagram-Ästhetik?
In also streng ist sicherlich. Die ja.
Ich hätte eher gedacht, es ist so diese Ästhetik einer sehr globalisierten Welt, die eben mit so solchen Apple. Mit solchen sehr klaren Farbgebungen vorgeht und diese sehr glatten Oberflächen hat und die auch eine große Uniformität global produziert.
Na, ich hatte zumindest bei der Inneneinrichtung dieser Familie, also bei Alice ist, glaube ich, der Name der Mutter, das so ein bisschen so wahrgenommen. Aber ja, dieses so ein bisschen Corporate-Design-artiger schließt sich mir schon eher. Dazu könnte man es definitiv positiv hindeuten.
Wolfgang, Knives Out hast du auch gesehen und teilst nicht ganz die Begeisterungsstürme, oder? Wir haben ja auch schon in dieser Folge drüber gesprochen. Da würde mich nur mal interessieren, warum ist der für dich auch nicht den Erwartungen ganz gerecht geworden?
Ich finde den ganz nett erzählt, aber er ist auch wahnsinnig umständlich dann, und er hätte das sehr schön zuspitzen können auf so ein Klassenkampfthema. Das hätte ich sehr interessant gefunden, was er immer wieder aufgreift zwar, aber dann stellt er mir dort minutenlang diese doch sehr langweiligen Ermittlungen aus und dieses Fragespiel und wer wo hat wann was gemacht und dann wird das dann nochmal erklärt und nochmal. Mich erinnerte das alles ein bisschen an das, was in ein Dessert für eine Leiche auf also parodiert wird, wo am Ende Truman Capote da als Lionel Twain sitzt und dann diesen ganzen Meisterdetektiven vorführt, wie idiotisch ihre Kriminalromane gebaut sind. Und ein bisschen so erging es mir mit dem Film. Der ist zweifellos ganz passabel gespielt und streckenweise spannend. Aber warum jetzt da viele so sehr glaubten, dass jetzt das gute alte Kino wieder zurückkommt, verstehe ich nicht. Vielleicht war das noch so ein bisschen diese posttraumatische Belastung durch Star Wars, dass man jetzt froh war, dass mal wieder ein bisschen anderes Kino stattfindet.
Ja, vor allem, weil er einen anderen Star Wars-Film vorher gemacht hatte und ich da habe das Gefühl, es ist gerade so eine ganz große Rehabilitierungsbewegung von Rian Johnson irgendwie im Gange, aber vielleicht lese ich da auch zu viel rein. Ja, auf 90 Minuten ein bisschen knackiger erzählt und ein bisschen politischer, glaube ich, wäre das auch echt ein auch unterhaltsamerer Film gewesen. Das war auch so mein Eindruck, also fand den aber auch nicht schlecht. Wir wollen ja auch immer Fragen beantworten, die uns Leute schreiben. Das ist jetzt ein relativ großes Thema, aber ich wollte es einfach mal an euch weitergeben. Anna hat uns geschrieben, für eine der Mailback-Folgen wäre es vielleicht im Zuge der Berlinale, zu der du hoffentlich gehen kannst, hat sie noch geschrieben. Ja, ist mittlerweile schon durch, das ist cool. Interessant, über die heutige Relevanz von Filmfestivals zu sprechen und dem Kino als öffentlichen Raum, auch außerhalb der Filmblase. Ich arbeite gerade selbst bei der Berlinale und gewinne manchmal den Eindruck, dass man nur ein ganz bestimmtes Klientel ansprechen möchte und auch Leute aus anderen Milieus Film auch gar nicht näher bringen möchte. Das fängt ja bei Ticketpreisen an oder auch, wie über Filme manchmal berichtet wird und wer überhaupt die Möglichkeit hat, an bestimmten Diskursen teilzunehmen. Ist jetzt ein bisschen offen gestellt, so die Frage, habt ihr da was zu drauf zu sagen? Was ist so die Relevanz von Filmfestivals und sind die zu gegated irgendwie für so normale Leute oder holen die nicht ab?
Ja, ich denke, das kommt total auf das Festival an. Da ist ja eine sehr große Bandbreite. Allgemein würde man bei der Funktion ja immer sagen, okay, es hat so eine Doppelbedeutung von, es ist zum einen in der Regel halt ein Markt, es schafft Aufmerksamkeit für bestimmte Filme, in der Regel dann eben speziellere als die, die ohne einen klassischen großen Festivalstart irgendwo an den Start gehen. Also das heißt, man findet irgendwie vorher schon so einen Resonanzraum dafür, eine Möglichkeit zu diskutieren. Man hat so ein bisschen, also gerade mit großen Festivals wie Cannes oder so, ist das auch immer eine Schau der Saison, sagen wir mal. Hier wird dann aufgeführt und versammelt, was im nächsten Jahr an Filmen wichtig ist. Da ist natürlich immer sofort so ein Charakter von Institution dabei, der eben auch seine Probleme mit sich bringt. Und ich glaube, das ist zum Teil natürlich heute schwieriger, also wenn diese Sachen dann tatsächlich nur auf zum Beispiel Streamingdiensten, auf VOD starten, dann ist das etwas anders, dann ist vielleicht auch das Besondere, das Spektakuläre, das Eventhafte davon schnell beiseite geschoben. Das heißt, wir erleben gerade, dass sich viele Festivals neu orientieren müssen und dass es sich verändert. Und zum anderen finde ich einfach, so ganz persönlich sind Festivals halt ein sehr toller Raum, um Leute zu treffen, die eine ähnliche Faszination für Filme haben. Also auf der Berlinale macht es stellenweise ja fast mehr Spaß, Menschen zu treffen, als die Filme anzusehen, je nachdem, was man ist, wo, in welcher Sektion. Und zu dieser Eingangsfrage nach, ja, dieser Idee einer Gated Community auf dem Filmfestival, das ist auch extrem unterschiedlich. Wenn man auf das Fantasy-Filmfest geht, hat man da wahrscheinlich ein anderes Klientel, als wenn man zum Beispiel beim Toronto International Film Festival ist, wo dann nur noch, also gerade in den Premieren, irgendwelche Vorstandsvorsitzenden und ihre eventhaft gekauften Karten, Diener dabei sitzen. Aber tendenziell wird das, ja, es gibt so eine Verschiebung auch da. Sachen werden tendenziell eher teurer und spezieller im Publikum. Ich erlebe das hier in Ludwigshafen sehr stark, wo das Festival des deutschen Films ist, das sich wirklich ganz konkret auf so ein Bürgerpublikum richtet. Also es werden dazu dann auch immer irgendwie Nudeln gereicht. Man isst eigentlich die Gnocchi und den Weißwein trinkt man mit mehr Vergnügen, als man danach den Film sieht. Der ist eher beiläufig. Sorry, das war jetzt ein bisschen viel und wir aufeinander, Entschuldigung.
Und wenn dann der Jan-Josef Liefers auch noch mit Rotwein zuprostet von der Leinwand, dann ist alles wunderbar. Ich würde sagen, dass Filmfestivals dadurch relevanter werden, weil das Kino irrelevanter wird. Also ja. Irgendwo muss man sich auch zusammenfinden. Jetzt haben kleinere Festivals den großen Vorteil, dass sie Filme präsentieren und kuratiert präsentieren, auf die wir sonst wahrscheinlich, wenn wir nicht sehr intensiv eigenständig recherchieren würden, niemals aufmerksam werden würden. Das heißt, wenn man beispielsweise auf dem Go East Festival in Wiesbaden ist, dann sieht man eben Filme aus dem Osten, und das sind Filme, die danach in der Regel nicht im Kino erscheinen, die oft auch keinen DVD-Start bekommen. Hin und wieder wird der ein oder andere vielleicht bei Arte in später Nacht versendet, aber das ist schon eine große Möglichkeit, und dort hat man es zwar auch mit sehr speziellen Filmen zu tun, aber die Eintrittspreise sind beispielsweise ganz andere als jetzt bei der Berlinale. Ich kann bei der Berlinale oft nicht so verstehen, warum dort alle Leute wie verrückt in diese Filme rennen und sich dann lange anstellen, denn sonst sind die Programmkinos auch in Berlin genauso leer wie sonst. Und sobald aber dieses Label Berlinale draufsteht, glaubt man dann, das ist jetzt ganz, ganz relevant, und man interessiert sich aber, wenn dann dieser Berlinale Film 8 Monate später im Kino läuft, schon gar nicht mehr dafür, und dann sitzen nur noch 5 Leute dort. Das heißt, dieses Filmfestival ist eigentlich, wenn es ein Publikumsfestival sein will, eines, das deshalb wirkt, weil die Berlinale so eine gewisse Aura versprüht, und da wollen dann auch die Berliner oder die Angereisten wollen dort ein bisschen dran partizipieren. Ansonsten ist die Berlinale und sind viele größere Filmfestivals eher Branchentreff. Sie sind auch Treffs für Partys am Abend, für irgendwelche neuen Netzwerke und Seilschaften. Und das gilt bei den Journalisten genauso dann wie noch im viel höheren Maße dann für die Filmbranche selbst, bei Schauspielern oder Produzenten, Regisseuren. Ich glaube, dass das am Ende relevant ist für das, was dann danach später produziert wird, was sich dort entwickelt. Ich glaube aber, dass das Problem bei vielen Filmfestivals ist, dass sie eben doch ein sehr, sehr kleines Publikum bespielen, und dann verschwinden die Filme wieder. Auch die Kritiken werden ja sehr selten gelesen zu irgendwelchen exotischen Filmen. Und dann hat man höchstens nochmal den Effekt, dass diese Filme sehr viel später anlaufen. Aber dann, das kann man gerade bei der Berlinale immer gut erleben, interessieren sich viele überhaupt nicht mehr dafür. Das heißt, es ist auch ein großes Problem der Distribution, dass Filme erst so spät dann in die Kinos kommen. Manchmal ein Jahr später kommen Filme von Festivals wie Venedig auch oder auch von kann erst in die Kinos, und dann haben eigentlich die Journalisten schon mal drüber berichtet, die haben auch keine Lust, nochmal einen zweiten Artikel zu schreiben, und dann versandet das alles wieder so, und das ist eigentlich sehr schade. Deswegen wäre meine Empfehlung für Filmfestivals, dass sie natürlich den einmaligen Ort des Kinos hochhalten und das dann auch als einen Treffpunkt etablieren. Man könnte aber doch den ein oder anderen Film oder vielleicht eine klug kuratierte Nebenreihe, während das Festival läuft, zugleich auch online für einen geringen Preis, sagen wir pro Film 1,99 oder so, anbieten über Vimeo oder irgendeine andere Plattform, so dass dann wirklich die Leute, die sich für Festivals generell interessieren, die aber nicht die Zeit oder das Geld haben, jetzt mal 10 Tage in Berlin zu verbringen, doch sich für das eine oder andere interessieren können und sich das auch ansehen könnten. Ich glaube, das müsste eigentlich mehr verwoben sein mit dem Digitalen. Das findet viel zu selten statt. Bei manchen Festivals gibt es das aber noch viel zu wenig.
Ja, ich denke, ein Problem damit, dass es ja tatsächlich mittlerweile Festivals als Tournee so ein bisschen für bestimmte Filme ein eigener Markt geworden sind. Also manche Filme laufen ja tatsächlich primär auf Festivals und spielen dadurch dann ihr geringes Budget wieder ein. Man sieht ja immer wieder bestimmte, gerade auch deutsche zum Beispiel Regisseure, die dann 1 bis 2 Jahre über den Festivalzirkus tingeln und dann mit ihrem nächsten Projekt an den Start gehen. Das, was gerade schon angesprochen wurde, gibt's in geringer Form, natürlich ist es zu wenig, aber zum Beispiel bietet die Plattform Festival Scope sehr viel in dieser Hinsicht. Da gibt es viele Festivalfilme, auch während sie auf dem Festival laufen, ebenso als Streaming-Angebot. Aber das wird, glaube ich, kaum wahrgenommen, weil diese Filme dann eben auch sehr speziell sind.
Das ist ja dann auch immer so eine Frage, merke ich jetzt hier dann auch so aus Podcast-Sicht oder ehemals aus Radiosicht, wie berichtet man eigentlich von Festivals? Ich fand eigentlich ganz cool, wie bei der Berlinale oder was wir auch, das ist jetzt kein Filmfestival, aber zum Beispiel bei der Frankfurter Buchmesse das so gemacht haben, bei Detektor FM, dass man irgendwie hinfährt und halt mit ganz vielen Leuten redet und so ein bisschen auch ein Gefühl gibt, wie ist es eigentlich da? Also ich rede mit verschiedenen Kritikern, zum Beispiel mit euch beiden, die dann auch in unterschiedlichen Wettbewerben drin sitzen und so weiter, in unterschiedlichen Sektionen. Aber gleichzeitig ist es dann eben bei der Berlinale ja noch so, dass die Filme noch immerhin also nach außen eine Relevanz haben, weil immerhin vielleicht noch ein paar interessante Regisseurinnen oder Schauspieler oder so dabei sind. Und gleichzeitig frage ich mich auch, mit dem Podcast sollte man auch auf viele kleinere Filmfestivals gehen, aber sagen wir mal, wir covern hier 7 Filmfestivals im Jahr oder so, interessiert das überhaupt noch irgendwen, was auf dem Festival und auf dem gelaufen ist? Gleichzeitig habt ihr das schon angesprochen und das finde ich total interessant zu sehen an der Doc Leipzig. Das ist ja noch krasser eigentlich. Das sind ja Dokumentarfilme, die da gespielt werden, von denen wirklich ganz, ganz wenige überhaupt dann nochmal irgendwo im Kino zu sehen sind. Also es sind da meistens so 3-4 deutsche Geschichten, zum Beispiel Lord of the Toys, Wolfgang, den du in deiner Topliste hattest, der ist ja da gelaufen und jetzt später auch released worden. Aber sonst muss man sagen, dass dieses Festival etwas Erstaunliches schafft, und zwar die ganzen Leipziger, hauptsächlich würde ich sagen, so vielleicht das Studierendenpublikum, alle ins Kino zu kriegen, in Anführungsstrichen super obskure Dokumentarfilme, die niemals wieder irgendwo zu sehen sind, und die Säle sind alle komplett voll. Und das Witzige ist, wenn man mit Journalisten und Journalistinnen redet, die alle die Doc Leipzig covern, die haben meistens so einen Pressezugang, und über den Pressezugang können die sich auch online die Filme angucken. Und dann gibt es immer so ein bisschen Festival-Buzz und dann heißt es, der Film war gut und der Film war gut, und dann hört man immer so, ja, das schauen wir uns dann nach Doc Leipzig nochmal alles zusammen online an. Und das ist für mich mittlerweile der größte Witz, denn das geschieht niemals. Niemals gibt es danach nochmal einen Filmabend, wo Leute sagen, wir gucken uns jetzt nochmal die 3 wichtigsten Doc Leipzig-Filme an. Also es lebt auch von dieser Magie des Zusammenhingehens, und gleichzeitig hast du recht, Wolfgang, die Leute gehen dann vielleicht später gar nicht in die Filme. Aber vielleicht kann das, wenn die Festivals gut gemacht sind und viele laufen ja gut, zu so einer, ja, ursprünglicheren Art des Kinoerlebnisses werden, dass es gar nicht so darum geht, ist das jetzt der neue Film von Rian Johnson oder der neue Film von XY, sondern es ist halt Doc Leipzig, wir haben jetzt das gelesen, das klingt ganz interessant, wir gehen da mit 5 Freunden rein und haben so ein ganz eigenes Kinoerlebnis, was gar nicht so reproduzierbar ist im Internet und wo schon alle drüber geredet haben und alle sich eine Meinung drüber gebildet haben. Das finde ich auch ganz cool an Filmfestivals. Also dieses obskure, freundschaftliche Kinoerlebnis, zu dem noch nicht alle eine Meinung haben, irgendwie, wie das ja sonst heutzutage auf Twitter halt schon sehr viel der Fall ist. Mhm.
Ja, ich mag diesen Rahmen ja auch, um mich überraschen zu lassen. Also gerade auf Festivals, wenn ich dann irgendwie einen Timeslot frei habe oder so, dann schaue ich auch gern mal was nur anhand des Titels oder eines Bildes oder so. Das ist vielleicht jetzt nicht immer optimal, man sitzt dann auch manchmal in wirklich grauenhaften Filmen, aber ja, Festivals geben eine Möglichkeit, sich von Filmkunst in irgendeiner Form überraschen zu lassen, die man sonst im Alltag, wo man wahrscheinlich stärker auswählt, gerade in der Normalsituation, ja, das kommt sonst nicht so zustande. Das finde ich immer ganz angenehm eigentlich.
Das auch, ich finde das auch, dass man manchmal nur von einem Titel oder von einem Bild hineingezogen wird und dann ist man positiv oder negativ überrascht, aber es ereignet sich wirklich einmal was, denn sonst ist man bei den Filmen, die in der Regel anlaufen, doch schon sehr, ja, nicht gelenkt, aber man weiß eben schon sehr viel darüber und kann sich schon darauf einstellen, und das ist auch bei der Fülle überhaupt nicht machbar. Wenn man 4 Filme am Tag sieht, dann kann man sich nicht auf jeden vorbereiten oder wirklich einstellen, sondern man sitzt da drin und muss dann selber kurz bevor es beginnt nochmal auf den Plan nachgucken, was gibt's denn jetzt hier eigentlich gerade, was spielen sie denn jetzt? Und das kann mitunter sehr schön sein, wenngleich ich auch sagen muss, dass ich jetzt doch dazu übergehe, versuche irgendwie an den Beschreibungstexten, die es ja dann immer beispielsweise bei der Berlinale gibt, herauszufiltern, ob ich mir das wirklich antun soll oder nicht, denn da müsste man eigentlich auch mal eine Dissertation drüber schreiben über Ankündigungstexte bei Filmfestivals. Das ist ja bisweilen so, so grausam, dass ich mir dann manchmal auch denke, so schlecht kann der Film nicht sein wie die Ankündigung.
Bei der Doc Leipzig sind die auch immer so ganz kryptisch. Also man hat wirklich, das sind immer nur so 6-7 Zeilen oder so. Wirklich gar keine Ahnung, was das am Ende sein soll.
Ja. Hier in Heidelberg neigen die immer zu so Slam-Poetry am ehesten.
Okay. Naja, danke, dass ihr mit mir über Filmfestivals und Little Joe gesprochen habt.
Gerne.
Und weiter geht's mit Max und Maschu von Creamspeak. Hi.
Hi.
Grüß euch da draußen.
Das ist das erste Mal, dass wir jetzt zusammen was aufnehmen vor unserer Jojo Rabbit Folge. Deswegen ist es ein bisschen weird, weil wir jetzt in der Kalten reingehen. Aber so ist es jetzt hier. Ihr macht einen super erfolgreichen Twitter-Account unter anderem und einen geilen Podcast. Ist es nicht so?
Das stimmt.
Das habe ich mir öfters schon sagen
lassen.
Fallen
wir nicht in den Rücken.
Von diversen Verwandten.
Wenn du jetzt sagst, nein, dann stehen wir so scheiße da. Sag was, Max.
Ich habe was gesagt, aber du hast auch was gesagt währenddessen. Deswegen vielleicht mal schauen, ob die Hörer und Hörerinnen das raushören können.
Wer das wirklich gut findet, was ihr da macht, ja. Naja, ich hab mir überlegt, dass wir in dieser kleinen Bonusrunde hier mal, ich würde gerne mit euch mal drüber reden, über das riesige Thema Comedy-Filme, aber jetzt natürlich nicht in ewiger Länge, aber mich würde interessieren, so, ihr macht beide Comedy auf Twitter und auch im Podcast und so weiter, mit was für Comedy-Filmen oder vielleicht so Idolen oder so ihr aufgewachsen seid? Wer sind bei euch so die großen Namen oder was hat euch so geprägt?
Mhm. Mascho, willst du anfangen?
Ich glaube, meins dauert länger. Und ich will hier nicht wieder reinreden. Fang du an, weil dann rede ich dir einmal am Ende rein.
ich habe mal vorhin, als du das rumgeschickt hattest und uns schon mal vorgewarnt hast, wegen der Frage mal so ein bisschen versucht, meine Gedanken- und Erinnerungswelten durchzukramen. Und es hat mir beträchtliche Schwierigkeiten bereitet. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, also was ich tatsächlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine früheste Kindheitserinnerung, wenn mich nicht alles täuscht, was so in die Richtung geht, war, glaube ich, tatsächlich Otto Walkes. Also das war, glaube ich, für mich so das der Erstkontakt sozusagen. Ich weiß nicht, ob das so ein Generationen, allein so ein Generationending ist oder ob das vielleicht auch so ein bisschen regional bedingt ist, weil ich jetzt in Hamburg aufgewachsen oder geboren aufgewachsen bin, ob so da die örtliche Nähe eine Rolle spielt. Aber das war auf jeden Fall, also wir hatten Otto-Bücher, damals gab es ja noch diese Otto-Bücher, quasi der Vorläufer von Tweets als Buch abdrucken, hat Otto schon gemacht, bevor andere Leute das gemacht haben.
Vor allem
Er ist seltsam ruhig auf Twitter, ne? Ist er da überhaupt?
Mhm. Nee, ne? Ich glaube, das ist, damit die Leute die Bücher kaufen.
Ach so, ja.
Das ist, glaube ich, so ein, wie sagt man, so ein Verfügbarkeitsding.
Ich habe nachgeguckt, was würdet ihr sagen? Ist Otto Walkes auf Twitter oder nicht?
Ich glaube ja.
Ich sag nein. Ich glaube, der hat sich gelöscht wegen all dem Hass.
Er ist tatsächlich da. Was denkt ihr, wie viele Follower?
Der wird, glaube ich, wenn du auf Twitter kommst, wird er dir angeboten und darüber kriegt er alle.
Glaube ich nicht.
Doch.
Ich glaube 23.000, sage ich.
Ich sage 140.000.
156.000.
Richtig
viel. Oh ja, Freunde.
Power of Comedy. So, er titelt so seine eigenen irgendwelche so Auftritte, wo er war und so.
Ja, ich glaube,
er ist nicht im Gag-Game.
Nee, ich glaube, er ist im klassischen Promo-Grind. Aber das ist auch okay, glaube ich. Ich glaube, man muss das auch nicht. Deswegen ist auch Platz lassen für andere Leute. Wie mich. Also Otto Walkes ganz viel, auch die CDs damals und so, und Helge Schneider war auch immer in der Peripherie ganz groß drin, aber ich glaube so, das Erste, wo ich, also was ich mir so selber ausgesucht habe, was mir nicht von meinen Eltern aufgedrückt wurde, war, glaube ich, tatsächlich Kaya Jana. Ich glaube, das war so mein großes Kinder- und Jugend-Ding und das habe ich rauf und runter gehört, also seine Sachen damals. Und dann kam, glaube ich, noch ein Ticken später, war so Bully und Rick. War glaube ich das Ding, und das waren so, glaube ich, die großen Sachen meiner Kindheit und Jugend. Ja.
Maju? Wie ist es bei dir? Ich fange mal langsam an. Wir schreiben das Jahr 1986. ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde die Frage ein bisschen anders aufrollen. Denn du hast mir das eben so schön in den Kopf geworfen. Was wären denn so eure Comedy-Sachen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowohl bei dem
alles Humor, selber ausgedacht.
Erstmal habe ich mir alles selber ausgedacht. Bei dem Humor, den ich sehr schätze, auch aktuell, habe ich das Gefühl, dass gar nicht so sehr der Einfluss von anderem Comedy ausschlaggebend für die Qualität des Humors ist, sondern eher die negativen Einflüsse. Also ich kann mich zum Beispiel sehr viel mehr daran erinnern, dass das Schmerzliche in meinem Leben sehr viel prägender waren für Humor als die ganzen lustigen Sachen. Das heißt, Humor so ein bisschen als Batman-Gürtel des Überlebens, des Geistigen und Emotionalen. Und für mich war Humor und ist Humor immer noch eine, nicht unbedingt eine Waffe, aber eine Möglichkeit, sich selbst die Welt möglicher zu machen oder auch einfach Situationen zu meistern, die es aufgrund von fehlenden finanziellen Machtressourcen nicht zu meistern gilt. Das war für mich vor allem.
Also ist deine Antwort Schindlers Liste?
Unter anderem ja, nein, also bei Schindlers Liste ist es nicht. Aber es sind weniger die lustigen Sachen gewesen, die humoristisch geprägt haben, sondern eher die schmerzvollen Sachen.
Ich merke schon, der Mascho möchte sich da nicht festlegen auf irgendwelche
Doch,
Idole.
Doch, ich habe mir
das
auch so ein paar Sachen rausgesucht.
Zukunft weiß, was gecancelt wird.
Ich habe mir,
Mascho, ich bin hier in emotionale Vorleistung getreten. Lass mich jetzt nicht im Stich.
Ich habe mir von einer Wahrsagerin sagen lassen, welche folgenden Stars in der Zukunft nicht irgendwie als Sexschweine geoutet werden können, weil sie entweder zu vorsichtig waren oder sich halt nichts haben zu Schulden kommen lassen. Also für mich war das erste Mal, wo ich wirklich gedacht habe, okay, Humor professionell, gar nicht groß humorig, sondern es gab bei, also wir schreiben das Jahr 1992, es gab damals auf einem Ärzte-Live-Album, bei einer CD, so eine kleine CD, die dabei
ja,
war.
Ja, die hatte ich auch.
Und da war nur, ich glaube, anderthalb Stunden oder eine halbe, war da drauf einfach nur Ansagen von denen, wo die einfach nur irgendwelche doofen Witze gemacht haben. Und das war für mich viel mehr Revelation, viel mehr humoriges Erwachen oder sonst was, als alles andere zusammen. Erstmal war es irgendwie linkspolitisch gefärbt. Es war irgendwie, es hat sich gegen etwas aufgelehnt, aber es hat sich auch einfach gegen die Form Humor aufgelehnt. Wie kann man Humor machen? Darf ich Humor und Musik dazu machen? Sachen wie Frank Zappa, Musik und Humor von Frank Zappa haben mich am Anfang mehr geprägt als zum Beispiel, Otto Walkes, den ich natürlich auch irgendwie gehört habe. Und auch Helge Schneider, den ich immer noch gerne konsumiere. Und ich glaube aber, es gibt eine Sache, auch nach den Ärzten, auch noch sowas, was sich ein bisschen mehr nach Anarchie-Humor anfühlt, einfach weil es in der Form anders daherkommt, waren die Simpsons. Ganz einfach. Ich glaube, ich hätte das ganz leicht und einfach machen können. Ich glaube, das, was mich und ganz viele Leute meiner Generation am meisten geprägt hat, war der Humor der Simpsons.
Ja, krass, das war bei mir auch tatsächlich, also Simpsons habe ich nie so gecheckt als Kind. Ich weiß nicht, man hat so mal geguckt und irgendwie nie so richtig gerafft eigentlich.
Was gerade, wenn dir so der Zugang zur amerikanischen Politik fehlt oder zum amerikanischen Tagesgeschehen, sag ich mal. Als Kind.
Ja, oder ich glaube, wenn man später dann nochmal geguckt hat, hat man gemerkt, ah, okay, es wird noch ganz andere Sachen irgendwie verhandelt, als Lisa macht irgendwie ihren Plastikvulkan für die Schule oder sowas. Mhm. Aber es ist witzig, weil, was du auch schon gesagt hast, Max, also Otto, Helge Schneider, Kaya Jana hatte ich fast vergessen, also mit was guckst du damals, auch Bully Parade und so.
Hab ich zum Glück vergessen.
TV Total auch damals, was ist ganz wichtig gewesen, man hat sich das halt alles reingezogen, fand es super witzig. Ich fand auch, früher als Kind, ich habe immer mit meinem Opa die Harald Schmidt Show geguckt und fand das damals auch schon ziemlich witzig. Und was war hier noch? Die Wochenshow, ne, mit Ingo Appelt und sowas, diese ganzen Geschichten.
So. Das waren so ein paar Sachen, die ich so in der Peripherie mitbekommen habe. Das war so Wochenshow und Harald Schmidt, das war so irgendwie für mich, das war vor meinem Fernseh Zeitalter. Aber ich weiß total, das ist so, alles das hat man irgendwie am Rande mitbekommen, auf jeden Fall, zumindest.
Was ich aber auch sagen muss, was ich, Leute, die ich als Kind oder weiß ich nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 12, 13 oder sowas, richtig witzig fand, sind Leute, die, ich weiß nicht, ob die gecancelt sind wegen Sachen, die sie im Privatleben gemacht haben, aber Leute, wo man heute wirklich sagt, das sind die schlimmsten, die es noch gibt. Also zum Beispiel Dieter Nuhr, habe ich früher mega viel gehört. Michael Mittermeier, gut, der ist, glaube ich, weiß nicht, was der mittlerweile macht, aber auch Mario Barth, also als Mario Barth hochgekommen ist, quasi damals als so aufstrebender Comedian, weiß ich noch, dass ich ihn als Kind auch so mega lustig fand und damals natürlich null gecheckt habe, was die für Privilegien-Comedy machen oder sonst was. Aber das würde ich euch auch gerne fragen. So, gibt es so Leute, wo ihr sagt, ey, die fand ich richtig cool und mittlerweile ist es so, weiß ich nicht so genau, was ich von denen halten soll. Oder ich weiß, was ich von denen halten soll. Für die halt einfach scheiße.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt auch einfach Sachen, die ich glaube, es gibt Sachen, die einfach nicht gut altern. Es gibt Sachen, die sich vielleicht so vom. Ich glaube, es ist auch einfach so eine. Ich glaube, man macht. Es ist auch einfach so ein Entwicklungsprozess. Also jetzt mal unabhängig davon, wer mittlerweile vielleicht gecancelt ist oder unhörbar ist oder sonstigerweise abgesägt wurde so in der im kollektiven in der kollektiven Wahrnehmung, glaube ich auch einfach, dass du als Kind andere also weiß nicht, vielleicht bei Mascho nicht, ich glaube, der hat schon als Zweijähriger wahrscheinlich Frank Zappa B-Sides mit Ärzten Ärzteansagen gehört.
war ein bisschen später.
Aber, ja. also ich glaube einfach, dass man als Kind andere Sachen lustig findet, als wenn man älter ist. So, und ich glaube insofern.
Außer bei den Simpsons. Ich muss wirklich sagen, ich habe vor ein paar Wochen noch mal ein paar alte, ich glaube Staffel 3 Folgen der Simpsons gesehen. Die sind relativ gut gealtert. Es gibt so den einen oder Gag, wo man weiß, okay, damals war der Writers Room noch ein bisschen weniger divers als heute bei anderen Serien und deswegen kommen so Witze einfach durch. Aber das ist wenigstens solide, was da passiert. Und dieses ganz Magische, was auch Disney zum Teil macht, auch Disney ist auf eine Art humorbildend oder humorstiftend, diese Faszination für, du hast einen Film, du hast eine Serie und die finden Kinder und Erwachsene. Du kannst durch die Generation Humor machen und du verstehst manche Sachen einfach nicht. Und das gilt für beide Seiten. Ich glaube, das ist ganz faszinierend. Und darüber findest du eine gemeinsame Brücke, aber darüber findest du ein gemeinsames Lachen. Ich glaube, dass die Simpsons das sehr, sehr gut machen, perfektioniert haben. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich glaube, die sind in Staffel 30 oder so.
Was die halt hatten, ist ja diese große Apu-Geschichte, ne? Also, dass halt viele Leute, die so Indian Heritage haben, quasi so gesagt haben, ja, Apu war halt die einzige indische Person, die es überhaupt gab im Fernsehen, so. Und da ist man natürlich, ja klar, als irgendwie weißer Europäer halt völlig blind dafür gewesen, fand das halt witzig, wie er da mit seinen ganzen Kindern in diesen Supermarkt hat und so weiter, so, ne? Also, da gibt's auch Sachen, wo die Leute gesagt haben, okay, das entwickelt sich dann halt weiter. Leute checken das auch so, genau. Aber das fällt mir nur ein, so, genau, das gab's da auch so.
Das meine ich so mit Sachen wie, einfach wenn Comedy-Writer-Rooms diverser werden, verschwinden solche Witze einfach. Ganz einfach, weil sich die einstmals 95% Weißen einfach nicht mehr trauen, solche Scheißwitze zu machen.
Oder halt, weil irgendjemand mal sagt, ja, warum denkt ihr eigentlich, dass es witzig ist? So,
ne? Naja, ich glaube, es ist auch ganz, also wirklich ganz praktisch. Du machst halt einfach solche Witze sehr, sehr selten, wenn so eine oder diese Person, auf die der Witz passen würde oder der diskriminierende Spruch, wenn man das jetzt mal von Humor entfernt, am Tisch sitzt. Du sagst das nicht mal einfach nur in den Äther rein oder schreibst das einfach mal mit anderen Leuten. Dann hast du diese Komponente. Es gibt so ein paar Dinge, wo die Simpsons sehr, sehr unscharf im Benennen, Betreffen und im Verhunepiepeln von Sexismus, also im aktiven Sexismus, in sexistischen Äußerungen von Männern sind. Und dann wird es manchmal sehr unscharf und es geht nur ins reine Reproduzieren. Das passiert schon, aber ich denke einfach, dann muss man auch sagen, es ist halt 20, 30 Jahre her, ohne das entschuldigen zu wollen. Aber dann gibt es halt, also das kann man auf so eine Art kritisieren und auf so eine Art besprechen. Ich glaube, das ist mehr Kind der Zeit und wieder Kind der fehlenden Diversity in solchen Writing Rooms, würde ich einfach mal sagen. Und ich denke, dass das etwas ist, an dem die Simpsons gelernt haben. Gerade der Apu-Punkt. Ich meine, die haben sich am Anfang sehr, sehr schlecht und dann irgendwann doch dafür entschuldigt mit, wir versuchen uns zu bessern, oder?
Habe ich auch so ein bisschen in Erinnerung. Ich weiß, aber ich glaube, am Anfang gab es eine sehr arschige Entschuldigung. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie das war.
Genau, aber das, also mir ist es relativ wurscht, weil ich die Simpsons mittlerweile sehr, sehr schlecht finde. Also,
es ist wichtig, das dazu zu sagen. Also die ganze Aufnahme hier findet statt unter der Prämisse, dass wir alles eigentlich nicht mehr hören
und sehen. Wir distanzieren uns von allem. Was ich ganz interessant fand, war, ich war neulich bei Jim Jefferies in Berlin beim Stand-up von ihm, weil ich immer schon mit einem Kumpel unbedingt einfach irgendwann mal zu so einem riesigen US-Megastar halt einfach mal hin wollte und einfach wissen wollte, wie ist es dann? Ich war auch noch nie bei Stand-Up-Comedy vorher, ist mir so aufgedacht. Ich war mit meiner Mutter mal bei Happy Cackling übrigens früher. Auch kein Pardon übrigens, ein Film, der wirklich, ich habe den neulich nochmal geguckt, arschlustig immer noch ist. Also auch heute, vor allem wenn man mittlerweile so selber so halb in der Medienwelt drin hängt, ist fast noch witziger als früher und vor allem die Gagdichte ist echt riesig. Und Jim Jefferies aber auch jemand, der super problematische, mega derbe Jokes immer früher gemacht hat, sich so ein bisschen davon entfernt hat, aber wir wollten halt mal gucken, wie es ist. Und was ich zum Beispiel witzig fand, ist, der ist halt auf die Bühne gekommen und hat halt direkt so richtig dumme Witze über Franzosen gemacht, aber du wusstest halt, dass der halt auf einer Europatour ist und wenn er in Frankreich ist, halt dumme Witze über Deutsche macht. Und irgendwie so diese Ebene fand ich dann sau lustig, weil es so blöd war. Es gibt manchmal, dass du, wenn du den Joke rausschreiben würdest und jetzt twittern würdest, dann würdest du sagen, ja, das kannst du so nicht sagen. Aber dass halt quasi jemand mit australischem Background, der nach Europa kommt, dann solche Müllwitze irgendwie macht, die halt wirklich einfach auch, also offensichtlich dumm waren. Da habe ich so ein bisschen gemerkt, ich will das auch nicht verteidigen so, aber das nochmal, wenn man so, weil sie nicht da ist und den Kontext weiß, manchmal noch andere Sachen so funktionieren, aber ich fand auch nicht alle Sachen, die er gemacht hat, cool, aber ich fand es trotzdem interessant, wie krass lustig das sein, also wie Stand-Up überhaupt funktionieren kann, weil ich habe mich immer gefragt,
wie krass lustig Rassismus sein kann, das war der Wahnsinn.
Nee, genau, das habe ich endlich gesehen, endlich habe ich das mal selber rausgefunden. Nee, aber wie krass lustig Stand-Up an sich auch sein kann, du kennst, also vor allem auch die Leute, die für ihn die Opener waren und einfach rausgekommen sind, du kanntest die nicht so, du hattest keine Ahnung, was die erzählen und die sagen halt drei Sachen und die Leute lachen sich tot, also das fand ich ein ganz interessante interessante Experience. So, gibt's denn heute Leute, wo ihr sagt, so, die findet ihr heute noch cool, entweder so Stand-Up-Comedians oder auch Filme, weil ich habe das Gefühl so, dass so der Comedy-Film, den gibt es noch, aber ja, irgendwie habe ich in meiner Jugend mehr Sachen geguckt und mittlerweile gibt's halt so ein paar Sachen, die sind interessant und auch so ein bisschen anders, die Booksmart zum Beispiel haben wir drüber gesprochen, aber also was mir erstmal fehlt, ist so ein Terence Hill, Bud Spencer-mäßige dusselige Buddy-Cop-Komödie oder sowas wie Nackte Kanone nochmal heutzutage. Ja, ja. Ich finde, das fehlt mir irgendwie mega, weil ich glaube, du musst, also ich glaube, das ist gar nicht so verhaftet im Alten und das könnte man nie mehr wieder machen. So, ich habe irgendwie so das Gefühl, so ein bisschen fehlen so diese lockeren, sauwitzigen Filme, die aber halt eben nicht die ganze Zeit sexistisch oder rassistisch oder sonst was sind und auf diesen Klischees aufbauen, die aber vielleicht als auch nicht versuchen, extra halt mega feministisch sein, sondern irgendwie so lockere Comedy-Filme gibt es super selten eigentlich mittlerweile, also wo man so das Gefühl hat, gucken die Leute und die finden die cool. In Serien glaube ich mehr.
Das war mega viel. Ich fange ganz kurz bei Jim Jefferies. Fand ich irgendwann mal ein älteres Comedy-Stand-Up ganz gut. Ich bin nicht der große Comedy-Stand-Up-Gucker. Ich glaube, ich mag 3. Und das war aber eins davon, das fand ich so gut. Dann habe ich letztens eins gesehen, das fand ich so unendlich schwach, dass ich zur Hälfte ausgemacht habe. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie es ist, wenn du zusammen in einer großen Gruppe bist und du hast dich darauf eingestellt, jetzt wird gelacht. Und ich will auch mein Eintrittsgeld wieder rauslachen mit vielen anderen Leuten. Ich denke, dass das schnell zum Selbstläufer wird. Und dass man sich da gar nicht groß für schämen muss, wenn man mit anderen lacht. Ich glaube, das ist erstmal etwas Gutes und Schönes. Zweitens würde ich sagen, ich weiß gar nicht, inwiefern ich so super verfänglich finde, wenn jetzt einfach nach dem Status Australier macht was über Franzosen. Ich glaube, dass halt diskriminierende Handlung als Humor versteckt etwas anderes ist als was weiß ich, wir machen uns darüber lustig, dass die anderen ein bisschen was anderes essen und eine andere Klamotten anhaben. Also ich glaube, dass das dann wirklich noch einen Unterschied gibt zwischen Australier lachen über Franzosen und Deutsche lachen Deutsche lachen über XY. Die Deutschen dürfen eigentlich nichts machen. Also,
ich glaube, Christian, du hast ja eben schon das mit Kontext eigentlich schon so, finde ich, das Schlagwort gesagt. Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Und ich glaube auch, dass sich das oft sehr, also eigentlich ganz gut erspüren lässt. Du hast so dieses, man hat so diese innere, so ein bisschen vielleicht diesen, im Idealfall diesen inneren Kompass, der sagt, das fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig an. Irgendwie war der Tonfall hat nicht gestimmt oder so, weißt du?
Mhm. Ja. Ja, ich denke auch, dass dort eine Intention wichtig ist, dass dort ein Kontext wichtig ist und dass ich geopolitische Macht-Hierarchie zwischen Australien und Frankreich jetzt wahrscheinlich nicht groß in meinen politisch-moralischen Kompass aufgenommen habe und sage, oh nee, Vorsicht, heißes Eisen. nicht über Australien, Frankreich sprechen. Aber danach, als du gesagt hast, was gibt's denn jetzt so momentan und so, was sind diese alten Buddy-Movies? Ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel so diese ganze Gang um Will Ferrell herum, also Anchorman und die ganzen Filme. Anchorman fand ich übrigens sehr, sehr lustig. Das war so, als ich 16, 17, 18 war, glaube ich. Und ich glaube, dass diese Witze einfach langsam alle erzählt sind in unserer Generation. Ja. Ich glaube, wir haben die einfach durch. Deswegen, ich verstehe diese, das ist halt, eigentlich ist es Nostalgie. Der Wunsch danach, ich würde ganz gern mal wieder so lachen, so das Gefühl vom ersten Mal, das erste Mal über diesen Witz lachen, das erste Mal über diese Art von Humor lachen, auch gerne reproduziert wird und wir versuchen nochmal irgendwie so lockere Buddy-Flick, was auch immer das ist. Der eine mag Stoner-Movies, der andere mag Buddy-Flicks, der andere steht auf was auch immer Hangover war. Und ich glaube, dass das einfach vorbei ist, zumindest für mich. Ich habe nicht den Wunsch danach. Ich weiß einfach, ich schaue mir die an und es fühlt sich immer sehr fad an. Es fühlt sich so an, okay, den Witz habe ich da und da schon dreimal gesehen und meistens besser. Ich denke, dass einfach eine neue Filmrichtung oder eine neue Art von Regisseur zum Beispiel bei, ich glaube, Jordan Peele, der Get Out und We gemacht hat. Mhm. Ja. Dass das zum Beispiel jetzt einfach, ist jetzt natürlich nicht Humor, sondern wir reden jetzt eher über Thriller/Fantasy/Sci-Fi, was auch immer.
Ja, so, oder Horror-Comedy auch, ja.
Genau. Und ich glaube einfach, dass es jetzt diese Geschichten sind, die interessant, neuwertig oder progressiv sind. Vor ein paar Tagen hat Stephen King etwas Ähnliches gesagt, dass er niemals Diversity für Qualität von Kunst opfern würde. Und ich fand das sehr interessant. Er hat es dann auch so halb zurückgerufen und meinte so, und ich verstehe auch irgendwo, wo es herkommt. Blablabla, ist nicht grob meine Meinung. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das eine ist für mich momentan fast exakt das andere. Weil mich die alten, ich habe die, oder um es so zu sagen, ich habe die Story von Ü30-Typ erlebt, was eigentlich alle gehört, glaube ich. Und für mich ist es relativ interessant, jetzt auch andere Geschichten mitzubekommen. Und das gilt für Thriller wie Horror, genauso für Comedy. Und das wäre, glaube ich, meine Antwort auf das Ding. Habt ihr heutzutage noch irgendwas und wünscht ihr euch das zurück? Ich glaube, ich nicht.
Ja, ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich mir quasi diese Männer-Comedies von früher zurückwünsche. Was ich, glaube ich, eher ganz gerne mal hätte, ist Sachen, die mehr in so eine Slapstick-Richtung wieder gehen, wie so Nackte Kanone. Also die so, was fast schon sowas dadaistisches, Helge Schneider-mäßiges, mega bescheuert. Also wo jemand geht an verschiedenen so Zellen vorbei und in eine ist einfach ein Aquarium oder sowas. Das sind einfach Sachen, die einfach so super bescheuert sind. So, das würde ich, glaube ich, ganz gerne mal wieder mehr sehen. Ich finde natürlich viele andere Sachen, die es gibt, auch auf jeden Fall cool. Genau, ich sehe mich gar nicht so sehr nach diesen Bro-Comedies. Das ist wirklich auch schlimm, finde ich. Aber ich würde, glaube ich, gerne mal wieder so den Mut zum absolut Bescheuerten irgendwie gerne mal wieder so
sehen. Bevor Max was sagt, sag ich noch einmal schnell was rein. Und zwar Tim Robinson, I Think You Should Leave, ist eine Netflix-Serie, die vielleicht genau diesen Geschmack treffen könnte.
Eine Folge habe ich gesehen, fand ich auch ganz gut.
Genau, das ist für mich momentan so ein kleiner Stern. Und das ganz ohne jetzt groß Personenkult drumherum. Ich lege da jetzt nicht meine Comedy-Hoffnung rein oder meine Humor-Hoffnung. Aber dieser ganze Themenkomplex um Tim und Eric herum ist, glaube ich, etwas, was dem wahrscheinlich am nächsten kommt. Und auch das gibt es ja. Also so Sachen gibt es.
Ja, ich glaube, es ist aber oft schon dann, also vielleicht ist es auch so in der Sache inhärent, dass es dann so ein bisschen vielleicht nischiger ist, weil es halt auch sehr abstrus und sehr, also ich finde es zum Teil beklemmend, diese Tim und Eric Geschichten. Mich hat das so ein bisschen, als du mir das gezeigt hast, ich musste so ein bisschen an Andy Milonakis denken, die alten Sachen auf MTV, die er damals gemacht hat, weil das auch so dieses, ja, fast sketchartig, aber halt so total absurd irgendwie, ja, Dada-Anarcho-mäßig so ein bisschen. Und was mich, glaube ich, also ich bin auch tendenziell, ist das auch so eine Humorrichtung, mit der ich sehr viel anfangen kann. Und ich, was mich tatsächlich interessieren würde, glaube ich, und da bin ich mir wirklich unsicher, also weiß ich nicht, ob man das nochmal, also ob sowas nochmal in einem deutschen Bereich irgendwie kommt. Weil ich meine, wir haben jetzt auch sehr viel über, ich meine, klar, gut, ich glaube, wir sind auch alle sehr sozialisiert mit amerikanischem Humor und amerikanischer Comedy und so. Aber ja, das fände ich halt spannend, ob und inwiefern das vielleicht nochmal irgendwie im deutschen, im deutschen Kosmos funktionieren kann, sein kann, ob sich das als Abklatsch direkt automatisch anfühlt. Also aktuell habe ich da auch, fällt mir da irgendwie auch so Helge Schneider, der das Gefühl so durchgespielt hat, auch nicht so, fallen mir da nicht so die Paradebeispiele. Bully und Rick hatte immer so ein bisschen, oder Bully Parade und Bully und Rick, die hatten schon immer so was bisschen, chaotisch Wirres mit drin, aber jetzt nicht ansatzweise so wie nicht so psychotisch wie Helge Schneider oder so.
Es gab zwei sehr witzige Filme, die wir in meinem früheren Podcast mal besprochen haben. Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes und Der Bunker hießen die. Und die gingen eigentlich beide in so eine Richtung. Die waren auch politisch und so, aber waren auch so richtig scheiße dumm halt zwischendurch. Da ging es auch irgendwie um die Erstellung des realen Kommunismus und sowas. Und der eine war so ein, in einem anderen Film, in Der Bunker, musste er so ein Klaus, so einen kleinen Jungen irgendwie Unterricht geben und das, also mega witzige Film, kann ich euch mal auch mal die Namen schicken, müsst ihr euch mal reinziehen. Gern. Was ich, glaube ich, cool fände, wäre so, wenn so, weißt du, wie so die Taika Waititi Bagage oder diese ganzen Will Ferrell Leute oder diese Seth Rogen Leute, wenn wir so eine Crew hätten aus so mega witzigen Jungschauspielern, die irgendwie so ankommen würden und diese Art Filme machen würden und dann immer wieder so das Setting wechseln können. Dann machen die halt einmal so einen Vampirfilm oder machen die halt einmal irgendwie was anderes. Das fände ich in Deutschland, glaube ich, ganz cool, wenn es sowas auch gäbe, so irgendwie, wenn man sowas nochmal irgendwie hätte. Vielleicht passiert das ja auch, oder vielleicht passiert es ja mittlerweile eh schon auf TikTok oder sonst wo. Und das ist halt, Film ist immer auch ja ein sehr altes Medium, muss man sagen, so, wo man immer schon merkt, viele Leute gehen gar nicht mehr ins Kino. Aber das fände ich, glaube ich, ganz, ganz witzig. Ja, so ein paar junge, wilde Comedy-Spinner fände ich ganz gut.
Würde ich auch so unterschreiben. Das Problem ist einfach, dass Will Ferrell auch, Taika Waititi sind halt nicht junge Wilde. Die sind halt auch schon irgendwie angekommen. Ich glaube, es ist erstmal sehr schwierig, dass du im Mainstream-Format etwas nicht Mainstreamiges findest, einmal so dem System inhärent. Aber ich habe zum Beispiel, weil ich eben gesagt habe, ich gucke eigentlich keine Stand-Up-Sachen mehr, meine Freundin hat mir ein paar Sachen vorgeschlagen. Und das sind Sachen, die mich sehr viel mehr begeistern konnten und mich sehr viel mehr amüsiert haben. Zum Beispiel Wanda Sykes, Netflix-Special, das letzte, ist wirklich sehr, sehr gut. Und oder Rebel Wilson, die auch im Jojo Rabbit-Film mit dabei ist, sind zum Beispiel welche, die sehr lustig sind. Es gibt auch Leute, um jetzt noch mal so zum klassischen Humor zurückzukommen, Amy Schumer ist immer etwas, was man sich angucken kann. Und das sind einfach die Dinge, von denen ich rede. Ich habe einfach das Gefühl, dass die anderen Witze irgendwie auserzählt sind. Und das sind zumindest Lebensrealitäten, die mir nicht bekannt sind. Das sind Probleme, die ich noch nicht kenne. Und wenn ich etwas will, was neu ist, was nicht einfach nur das alte, okay, cool, das Problem habe ich auch, haha, so hat der das gelöst, sondern das sind Geschichten, die ich noch nicht kenne. Das sind Sachen, die mich begeistern, die ich irgendwie frisch finde. Das sind Sachen, die mich momentan interessieren, Sachen, die mir nicht unbedingt passiert sind und die einem irgendwie was Neues öffnen. Und das über Trägerflüssigkeit, Humor. Das heißt, mir wird meinetwegen auch der Fall von so und so wurde ich diskriminiert und ich mache Witze darüber. Ich eigne mir das Ganze an und ich besiege das. Und auch das finde ich meistens lustiger als zum Beispiel die alte Bro-Comedy. Das ist das, worauf ich hinaus möchte.
Okay, dann danke, dass ihr mit mir hier über eure Comedy-Inspirationen gesprochen habt. Und ich bin jetzt hier mit Katrin Rönnecke und Miko-Sophie Kümel. Hi.
Hello. Hi.
Wir haben diesen Monat schon über Little Women gesprochen und daran dachte ich, schließt sich vielleicht eine Frage an. Und zwar, was für Literaturverfilmungen sollte es mal geben? Was habt ihr da so in petto? Was denkt ihr, das müsste eigentlich mal verfilmt werden?
Fang du an, Miko.
Also ich habe mir Gedanken gemacht, eigentlich einfach darüber, welche Bücher ich letztes Jahr so alles gelesen habe, die ich spannend finden würde. Und ein Buch, was auch ziemlich durch die Medien ging, war Ocean Wongs Romandebüt On Earth We Are Briefly Gorgeous.
Oh, das habe ich angefangen auch
also
zu lesen.
Also auf Erden sind wir kurz grandios, heißt es auf Deutsch, grandios. Und tatsächlich ist das ein ganz, ganz spannendes Buch über einen jungen Mann mit vietnamesischen Wurzeln, der in den USA groß wird. Also es geht eigentlich so um seine Adoleszenz und junge Erwachsenenzeit. Und es geht um Queersein als asiatischer Mann in den USA. Also so eine sehr intersektionale Geschichte, ein sehr poetisches Buch. Das heißt, es wäre ganz spannend, das zu verfilmen, weil man müsste für diese poetische Sprache filmische Äquivalenzen finden. Und ich glaube, das wäre ganz, ganz spannend. Und zum anderen hatte dieses Buch Szenen, die habe ich so, also das ist ein Amerika, was man so, glaube ich, noch nicht so viel gesehen hat. Das ist ein Amerika, wo beispielsweise in den Nageldesign-Studios, in denen oft VietnamesInnen arbeiten, im Hinterzimmer, in Woks auf Gasflammen, Essen für die ganze Nachbarschaft zubereitet wird. Und vorne werden weißen Frauen die Nägel gepinselt. Und das ist ein ganz, ganz starkes Debüt gewesen, was mich wirklich sehr beeindruckt hat sprachlich. Und ich glaube, das wäre eine sehr, sehr schöne, sehr poetische Herausforderung, daraus einen oder damit oder dazu einen Film zu machen oder das zu adaptieren für die Leinwand.
Das ist ja spannend, weil ich war in Vietnam einen Monat im letzten Jahr, habe da so eine Moped-Tour durch den Norden, quasi so Norden und Zentralvietnam gemacht und da ein Buch gelesen von Bao Ninh, das heißt The Sorrow of War und erzählt den Vietnamkrieg quasi aus seiner vietnamesischen Perspektive. Er ist einer, der in so einem Bataillon von 500 Leuten war und bei einem Napalm-Angriff sind irgendwie 490 gestorben oder so und er war einer von 10, die überlebt haben und sein Job ist es später durch den Dschungel durchzugehen und die Leichen der Gefallenen da zu finden und da das ist erzählt. So ein bisschen ist es wie so eine Haruki Murakami-Geschichte, nur dass alle Leute alles verloren haben und niemanden mehr haben und so weiter. Und es ist aber auch so, wie, ja, vielleicht auch wie Little Women, es springt immer so in den Zeitebenen und weiß nicht gar nicht genau, ist es jetzt nach dem Krieg, ist es jetzt noch im Krieg und so weiter. Und ich fand diese vietnamesische Perspektive auf den Vietnamkrieg total spannend. Und dann das Buch von Ocean Wong, das habe ich aber noch nicht durchgelesen, aber habe ich angefangen, das fand ich ganz interessant, dann nochmal so seine Geschichte mit der Erinnerung von Eltern, die aufgrund des Vietnamkriegs geflohen sind oder die noch den Krieg so in den Knochen haben, quasi so zu sehen, also diese Doppelgeschichte so. Das würde sich auch mal auf jeden Fall für eine Verfilmung eignen.
Ja, also ich habe lange nachgedacht und dann ist mir eingefallen, dass ich vor Jahren ein sehr tolles Buch von der Autorin Johanna Sinisalo gelesen habe. Das ist eine finnische Autorin und das Buch heißt auch Finnisches Feuer. Es ist eine Dystopie, die, als es erschienen ist, noch in der nahen Zukunft spielt. Inzwischen ist es schon Vergangenheit. Ein fiktives Finnland, ein Land, in dem viele Dinge ganz anders liefen als in Wahrheit. Also es gibt eine Herrschaftsform, die heißt Eusistokratie. Das heißt, es basiert darauf, dass alles immer gut ist. Und was gut ist, bestimmt eben natürlich die Herrschenden. Das hängt sehr stark auch mit Geschlechterrollen zusammen. Also die Männer heißen da nicht Männer, sondern Maskos. Das heißt, sie sind sehr maskulin, sie sind sehr stark, sie entsprechen halt zu einem, ich würde mal sagen, sehr rechtem Männlichkeitsideal. Und die Frauen entsprechen auch einem sehr rechtem Weiblichkeitsideal. Die heißen Elois, wenn sie denn richtig in Anführungszeichen sind. Also sie müssen schön sein, dünn und sie sind vor allem eigentlich Gebärmaschinen in dieser ganzen Geschichte. Wenn sie das nicht sind, also nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, dann werden sie Morlocks genannt und dann sollen sie auch bitte keine Beziehung haben. Sie sollen sich nicht fortpflanzen, sondern einfach nur irgendwelche niederen Arbeiten verrichten. Und in dieser ganzen wirklich schon sehr abstrusen Welt, also es erinnert einen so ein bisschen an Margaret Atwood, ist das, was mir in den Sinn gekommen ist. Also der Report der Markt, was ja auch eine dystopische Zukunft darstellt. In dieser Welt dreht es sich jetzt nun um Vera, die nach ihrer verschwundenen Schwester sucht, die eigentlich als tot gilt, aber dann ist sie doch nicht tot und sie geht dann in den Untergrund. Im Untergrund wird, weil ja Drogen verboten sind, mit Chilis gehandelt, die einen auch in so psychedelische Zustände versetzen können und durch diese Chilis hat sie dann aber auch so, ja, übermenschliche Fähigkeiten und kann spüren, dass ihre Tochter, ihre Schwester noch irgendwie am Leben ist und macht sich dann eben auf die Suche nach der. Wahnsinnig spannend, total toll geschrieben, verrückt geschrieben und ich finde, genau wie ich auch den Report der Markt in dieser Serie sehr, sehr gut verfilmt fand, würde ich mir wünschen, dass das eben auch verfilmt wird. Ja.
Ich würde gerne eine gute Verfilmung von kontroverse Meinung Ayn Rand's The Fountainhead sehen. Das ist ja so ein Buch, das immer auch als so Vordenkertum der neuen Rechten geht und gegen Ayn Rand war ja auch ganz stark ursprünglich also aus Russland gekommen, aber oder aus der Sowjetunion dann in die USA und da geht es um. Also ursprünglich in ihrer Philosophie geht es ja immer so darum, jeder muss für sich alles alleine machen und wir brauchen nicht das Sozialgefüge und Sozialismus ist das Schlimmste, was es gibt und so weiter. Und in diesem Buch geht es um den Architekten Howard Roark, der will so bauhausmäßig quasi neue Wolkenkratzer bauen und an der Architekturuni wird er rausgeworfen und der geht quasi gar keine Kompromisse ein, nie. Also wenn jemand sagt, ja, aber hier diese eine Säule könnten wir doch anders machen, sagt er, nein, okay, dann ist der Auftrag geplatzt und deswegen muss er sich von ganz unten hocharbeiten. Und er hat so einen anderen Typ an der Uni, Peter Keating, der nur immer allen nach dem Mund redet, also der so ein Socializer ist, aber quasi keine eigene Vision hat und gleichzeitig gibt es in diesem Film aber noch eine Journalistin, die eher nihilistisch ist und denkt, Journalismus macht eh gar keinen Sinn. Dann gibt es noch jemanden, der so ein bisschen quasi Axel Springer ist und die Bild-Zeitung hat und nur das schreibt, was die Leute lesen wollen und dann gibt es noch Elswood Tui heißt der, das ist so ein Philanthrop, der sich so ganz doll engagiert in der Gesellschaft, aber eigentlich hinterlistig ist. Und diese Charaktere treffen alle aufeinander und am Ende wird immer gesagt, ja, Howard Roark ist der einzig Richtige und die anderen sind alle Spinner. Und ich glaube, dass man das auf keinen Fall plump 1:1 verfilmen sollte, aber es gibt einen sehr guten Einblick in so ganz verschiedene Charaktertypen im Kapitalismus, wie die agieren und man kann jeden auf seine Art auch so ein bisschen verstehen. Und ich glaube, also Zack Snyder soll das ja jetzt machen, was ich für eine furchtbare Wahl halte, also nach so einem Film, die ich von ihm kenne, also von ihm würde ich ihn gerne nicht sehen, aber vielleicht, so wie Greta Gerwig Little Women gemacht hat, würde ich gerne eine linke Verfilmung davon sehen, die vielleicht Howard Roark nicht in so einem strahlenden Licht zeichnet, sondern vielleicht den anderen Charakteren auch mehr Raum gibt und auch zeigt, was das Problematische an dem Buch ist, aber das trotzdem nochmal irgendwie auf einer anderen Ebene ins Kino bringt, weil ich glaube, es würde sich sehr dazu eignen, das nochmal irgendwie anders bearbeitet zu sehen, das fände ich sehr interessant, vielleicht auch so wie die neue Watchmen-Serie von Lindelof, die auch nochmal ganz neue politische Dimensionen in diese Comicwelt reingebracht hat. Das fände ich noch sehr cool. Miko, hast du noch was?
Noch eine zweite. Also es gibt einen ganz tollen Roman von S. Fischer, der letztes Jahr erschienen ist.
Ja. Ja, was ist da eigentlich? Sind da die Filmrechte schon verkauft?
Nee, ist noch up for grabs, people. Meldet euch. Nein, also ist ich habe jetzt nur an mich für eins eigentlich entschieden. Ach so, was ich auch noch, also was ich auch noch sehr sehr witzig finden würde oder was ich glaube, was ziemlich viel Potenzial hätte, obwohl ich wirklich gar keine Ahnung von Sport und ganz besonders nicht von Fußball habe, ist ein Roman von Tonio Schachinger. Der war auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und hat den Roman Nicht wie ihr geschrieben, über einen österreichischen Nationalfußballspieler. Und das ist eine ganz bitterböse, satirische und gleichzeitig aber sehr empathische Beobachtung eines sehr, sehr absurden Lebens, in dem ganz viele Dinge noch völlig wie von vorgestern ticken. Also ein 27-jähriger Fußballspieler, der hat in unserer Welt eben, fährt nicht nur ein Bugatti, sondern hat eben auch eine Frau und schon drei Kinder und hat so ein ganz absurdes Leben eigentlich für einen Ende 20-Jährigen und hat auch schon eigentlich so eine verfrühte Midlife-Crisis. Und es ist alles sehr, sehr sehr schräg und so halb aus seiner Perspektive geschrieben, deswegen es auch zum Teil eben wirklich sehr, 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 sehr fies ist. Ich finde, es hat sowas von Thomas Bernhard vom Klang, also sowas sehr, sehr österreichisch auf der anderen Seite, aber auch sehr weltweise, weil es eben sich um einen serbokroatischstämmigen Fußballspieler handelt, der auch sehr aktiv und sehr interessant über Rassismus nachdenkt. Also einfach in so, und es schafft so auf sehr simple, sehr bösartig formulierte Sätze, so sehr schneidige Beobachtungen zu bringen. Und da könnte man, glaube ich, einen wahnsinnig witzigen Film draus machen.
Klingt super, würde ich gucken.
Ja.
Hast du noch was?
Nee, ich habe wirklich länger nachgedacht, aber ich lese zu viele Sachbücher, glaube ich. Ich glaube, das ist eins der Probleme. Und die anderen Bücher, die ich toll finde, werden eh verfilmt. Das ist leider auch. Aber vielleicht ist das ein gutes Gespür.
Ja, vielleicht auch nicht schlecht. Wobei ich auch neulich einen Artikel gelesen habe, dass ganz Problem, dass mittlerweile so New York Times Recherchen und so immer schon so geschrieben werden, damit man am Ende noch den Film draus machen kann.
Ja,
dass
es
da wohl auch so eine ganz seltsame Verquickung gibt. Ich hätte noch In Watermelon Sugar von Richard Brautigan. Das ist so ein Beat-Literat. Da geht es um so eine seltsame Community, die iDeath heißt, in der die Sonne jeden Tag in einer anderen Farbe scheint und die alles aus Wassermelonenzucker bauen. Und es ist völlig seltsam und ganz tragisch. Und irgendwann kommen, glaube ich, immer die Tiger. Und die Tiger haben, glaube ich, seine Eltern aufgegessen von dem hauptsächlichen Protagonisten in dem Buch. Und hat dann mit den Tigern noch geredet und so. Also da verschwimmen so ganz viele verschiedene Realitätskonzepte. Ich habe keine Ahnung, wie genau man das verfilmen sollte. Also das kann man auf jeden Fall auch nicht 1:1 abfilmen. Aber ich glaube, da könnte man, ich stell mir Robert Pattinson irgendwie in dieser Geschichte vor, weil der doch und irgendein, weiß ich nicht, irgendwie Terry Gilliam oder so, irgendein Regisseur, der sich dem irgendwie annehmen könnte. Das fände ich noch ganz gut.
Hast du mal Schiffbruch mit Tiger gelesen von Jan Martell oder dieses, also Life of Pi heißt es auf Englisch?
Nur den Film.
Okay, gesehen. Ja, da gibt's ja auch so eine seltsame Tiger-Mensch Annäherung. Ist irgendwie ganz spannend. Manchmal gibt's irgendwie so Metaphern, die setzen sich durch. In Little Women gibt's ja auch so eine Beschreibung von dem Lawrence-Haus, dass es irgendwie, es gibt zwei Löwen in dem, also so zwei Einschüchterungen sozusagen, das ist eine, wird formuliert als there are two lions in the house und einer von denen ist einfach nur die Einschüchterung dieses großen Hauses und das andere ist der grimmige Großvater. Das sind die zwei Löwen im Lawrence-Haus. Es gibt manchmal so.
Ah, es gibt nämlich auch von William Sarian so ein Buch, das wurde mir dann empfohlen nach In Watermelon Sugar, das heißt Tracy's Tiger. Also vielleicht sind wir da einer Sache auf der Spur. Mal gucken, ob bald die ganzen großen Tigerfilme ins Kino kommen. Alles klar, dann danke für eure Literatur-Verfilmungstipps.
Gerne.
Ja, sehr gerne.
Und das war unsere Mailbag-Folge. Hier nochmal am Ende ein allerletzter Hinweis. Schreibt mir gerne eure Fragen an katzpodcast@yahoo.com. Und genau, wir hören uns wieder in diesem Special-Podcast-Feed hören wir uns wieder, wenn wir über die Filme von David Lynch sprechen. Das wird so am 17. Februar nehmen wir auf, also ein paar Tage später kommt das raus. Vor der Berlinale kommt noch unsere Lynch-Folge raus. Also bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Stream. Danke, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Ciao.